Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, Ruhe.
Guten Tag.
Palim, Palim.
Ruhe, so, ist richtig gut für einen Podcast.
Naja, Publikum muss ruhig sein, wir müssen arbeiten. Hm. Wir haben heute Live-Publikum. Kurz mal. Klingt echt?
Richtig also gut. Applausschild ist nicht angegangen.
Wie ihr hört, sind wir nicht alleine heute. Erik hatte das Vergnügen für die Supporterschaft schon mal ein Gastspiel zu geben, aber das Fußvolk will ihn auch. Erik.
Ja, sind wir mal gespannt. Du hast ihn ja, wie gesagt, als Quotengold angepriesen.
Er ist Quotengold.
Er ist, jetzt ist er ein bisschen Druck, Erik. Ne? Ja, jetzt klar.
Hat er Druck auf den Kessel. Okay, ja. Ja, definitiv.
Aber ich weiß gar nicht mehr, was, welche Folge war denn das mit...
Ich weiß noch, so irgendeinen komischen 80er-Jahre-Horrorfilm mitgebracht hast. Deswegen, ich habe mir das Line-Up mal angeguckt und dachte so, okay, an dem Line-Up kann es nicht gelegen haben. Es muss Erik sein.
Einfache Rechnung, klar.
Ja, ja, total. Nicht nur Erik hat komische Formeln. Ich mache auch welche.
Okay, aber dazu müsstest du jetzt die Supporter-Episode gehört haben, um das zu verstehen.
Hast du jetzt, genau, hast du jetzt, ja gut.
Ja, die wissen eh mehr.
Ja, die wissen mehr. Jetzt kann man dich aber fragen. Du warst der erste Supporter?
Ja.
Also mitunter... Ja. Glaube ich, der erste neben Isa. Isa ist, glaube ich, auch und mein Kumpel Dave. Also nicht eher Classic Dave, sondern andere Kumpel Dave. Das sind so die ersten drei, glaube ich, die sofort auf den Zug aufgesprungen sind. Und du warst auch derjenige, der von mir den Probe-Podcast gekriegt hat.
Das stimmt.
Von wegen so, gib mal ein Feedback, ob das cool ist. Hast du ein Full Monty-Haar von mir gefunden? Nein,
Überleitungsguest.
Ja, falsche Episode. Ja.
Wie kommt das denn?
Alle niemand blickt, was gerade abgeht. Ich habe ein Haar von Guests Mikro entfernt.
Ein sehr, sehr langes Haar, deswegen frage ich mich gerade, wie das ins Mikrofon kommt.
Naja, aus deinem Bart.
Nee, das kann ich nicht aus meinem Bart kommen. Wenn du jetzt hier dran
wir wollen es nicht wissen.
Nee, wir wollen da nicht weiter hinterfragen.
Keine Details.
Du warst gerade alleine hier in diesem Raum.
Zumal ja nicht nur die und ich hier aufnehmen, also ich weiß nicht, was hier abgeht sonst. Also. Naja.
Erstmal kurz Revier markiert. Das Mikro schön einmal durchgezogen.
Kurz das Mikro in die Hose gesteckt, um mein Revier zu markieren. Richtig, ja. Erik guckt richtig angeekelt. Es war nämlich gar nicht mein Mikro, es war dein Mikro.
Achso, nochmal kurz geswitcht. Okay, gut.
Die ist wieder wach, es gibt Fäkalhumor. Da ist er am Start, Alter.
Was ist das hier für ein Mikrofon? Nee, bringen wir nächstes Mal so ein Schutzding selber mit.
Genau.
Kannst du schon Kondome rüberziehen, ne?
Das ist jetzt die nächste die Anforderung. So, Gäste müssen mit eigenem Popschutz kommen.
Das habe ich in meinem heutigen Film, Foreshadowing, habe ich selten gesehen. Da hast du tatsächlich nach dem Sex, hast du gehört, wie der Typ das Kondom abzieht unter der Decke. Mhm. Also so von wegen, da wird Safe Sex noch propagiert und so. Das habe ich so oft nur auch nicht nach einer Sexszene gesehen, dass du dieses Plop hörst von einem Kondom.
Nee, normalerweise haben sie auch die Unterhose noch an, wenn sie wieder aufstehen.
Ja, also. Oder gleich wieder an und ich denke mir, ja geil, und die ganze Suppe läuft jetzt nicht an dir runter oder was?
Hast du was gegen Suppe? Okay. Gut, das Thema werden wir jetzt nicht weiter vertiefen. Hast du noch nie irgendwie deine Rotze weggeleckt, als du kleiner Junge warst beim Schneemann bauen?
Okay, wow. Also der.
Ich mache mal den hier.
Das wäre jetzt ein ganz guter Moment, um überzuleiten in einen unserer gemeinsamen Filme, weil da spielen ja wirklich kleine Jungs eine übergeordnete Rolle.
Ja, das stimmt. Okay, dann genug Vorgeplänkel hier mit Erik. Ich kann noch nicht, ich versuche zu ergründen, woran es liegt, dass die Folge so krass läuft. Oder dass
ja,
so krass
ja, find
lief.
Das mal raus. Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob wir ihn so... privat, so 20 Minuten Vorgeplänke vielleicht, so war ein bisschen mehr Privates und so erzählen. Mhm. Wenn du jetzt direkt zum Film überleitest, weiß ich nicht, ob das kontraproduktiv ist. Aber wir herausfinden. Wir analysieren das dann, unsere Spezialisten aus der Marketingabteilung.
Ach so, vielleicht einfach so ein paar Triggerworte im Vorgeplänkel.
Ja, irgendwie sowas. Was hast du denn da besonders
Sex
gemacht? Was war denn da? Hast du Leuten Bescheid gesagt? Hört mal rein, oder?
Nee, also ich teile das dann schon. Also ich selber höre die Folgen dann immer nicht.
Aber da kommt so ein Typ von, ach, du hörst die auch
nicht.
Naja, wenn ich damit dabei bin, höre ich die nicht. Weil echt, ich habe sie ja jetzt mitgekriegt. Ich kann ja meine Stimme nicht hören.
Das sind die einzigen Folgen, die du nicht hörst?
Ja, die höre ich nicht.
Das ist ja scheiße. Verlieren wir den Stream, wenn wir ihn holen.
Ja, aber dann ist es ja noch besser. Dann ist ja, also wenn es ja, dann trotzdem die beste...
Und wenn du dann so Lieferanten-Team hast, wenn du so Lieferanten-Team hast, sagst du dem dann,
haben wir dann 9.
Sagst du dem dann, hört mal hier rein oder machst du da
sonst viel? Ich teile es halt auf Instagram und dann war es das tatsächlich auch. Also klar, ich habe noch so 2-3 Leute, die halt nicht auf Instagram unterwegs sind, wo ich dann sage, hier, hör mal rein und so. Also auch die Leute, mit denen ich halt früher so zum Fantasy Filmfest und so gerannt bin. Ob sie es denn wirklich machen?
Hast du ein Mikrofon durchsage bei den Metal-Partys, bevor du auflegst?
Ja, oder zwischendurch? Deswegen habe ich da ja kein Mikrofon. Gleiche Problem, ich höre meine Stimme nicht gerne über PA. Oder generell so.
Brauchst du auch so einen Stimmverzerrer.
Ja, ein Stimmverzerrer, oder ja, müssen in einen anderen Raum gehen, um
Durchsagen zu machen. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, das zu testen mit deinem Stimmverzerrer hier auf dem Board.
Ja, stimmt, du kannst das auch einfach auch mal auf Eriks Mic packen.
So, ja, wenn jetzt Scream 7 kommt, gibt es ja jetzt eh bald wieder ganz viele Stimmverzerrer.
Ach so, ja, klar. Na, Guess, geht da was?
Wir werden sehen.
Ach so, wir werden sehen.
Macht er dann spontan.
Okay.
Ja, aber heute wirklich. Ja, du musst das jetzt mal auf Eriks Mic machen. Aber ohne Scheiß, wir haben ja heute 2 gemeinsame Auftragsfilme und bei beiden stehen kleine Jungs im Fokus.
Kindliche Protagonisten bei beiden Filmen, definitiv. Ist mir auch aufgefallen, diese Parallele. Aber tatsächlich kompletter Zufall, weil das die beiden Filme sind, die noch aus der Oktoberrutsche übrig geblieben sind. Und wenn die fertig sind, dann können wir mit den Novemberfilmen anfangen. Aber zufälligerweise dachte ich auch so, okay, das... stehen ja nicht nur die Jungs im Vordergrund, sondern man könnte ja auch meinen, dass die Filme auch für eine jugendliche Zielgruppe auch gut funktionieren würden, weil man halt aus kindlichen Augen den Film betrachtet. Insofern, glaube ich, ist das auch ein spannender Film für die jüngeren Semester.
Ob das heute noch funktioniert?
Werden wir ergründen, aber mit welchem fangen wir an? Erik, du bist Gast. Bestimmt du.
Krieg der Knöpfe sagen.
Machen wir Krieg der Knöpfe.
Sehr gut. La Guerre des Boutons.
Ja.
Oder auf Deutsch, der Krieg der Knöpfe. Oder lass uns doch die Schule schwänzen.
Ach so, lass uns doch die Schule schwänzen.
Stand auf IMDb als alternativer deutscher Titel.
Oder stark. War of the Buttons, ne? Das war der englische Titel.
Ja.
Ja, definitiv ein, in einigen Kinderzimmern lag das Kinderbuch präsent rum, weil das ist tatsächlich auch so ein kleiner Bestseller in Kinderzimmern gewesen, so, die Eltern in so ähnlich wie Erich Kästners Bücher, Fliegende Klassenzimmer, Emil und die Detektive, Krieg der Knöpfe ist definitiv auch ein Begriff bei manchen Eltern. Und es gab auch mehrere Verfilmungen, habe ich rückwirkend gesehen, dass der nicht nur einmal verfilmt worden ist, einmal Letizia Kaster irgendwie in den 90ern und so.
Es gab viele Verfilmungen. Es gab also vor allem auch eine vor dem, ne? Es gab eine von 36.
36 dann, war die erste. Mhm.
Dann den, dann einen von 94 und gleich 2 aus 2011.
Okay. Ja, einiges dazu. So, jetzt wollte Kasi explizit den von 1962 haben, also weder den ganz alten noch den ganz neuen, aber schon einen der prominenteren, glaube ich, von den Verfilmungen.
Ja, weil von Yves Robert.
Ja. Für euch eine Erstsichtung?
Nee.
Du kanntest den schon?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon kannte.
Mhm. Erik?
Für mich war es eine Erstsichtung.
Für dich war es eine Erstsichtung.
Und du?
Für mich auch.
Okay.
Tatsächlich noch nie irgendwas aus der Richtung gesehen und ich habe das Buch in meiner Jugend oder Kindheit nicht gelesen, kann ich auch schon mal erwähnen. Also für mich war der Stoff neu.
Ich kannte das auch nicht.
Okay.
Okay.
Da wollen wir mal gucken, wie wir hier, wo wir den anderen denn einschätzen, weil wir raten natürlich wieder Punkte vorab, bevor wir in die Tiefe gehen. Und wie kann vorlegen als Punkte-Champ?
Was denn? Ich bin dafür, dass du mal vorlegst hier. Du hast dich ja in der Supporter-Episode zurückgehalten.
Dann sage ich du 7 und Erik auch 7.
Schwierig. Ich würde auch sagen, Lee 7 und boah, Guess hat ja so ein Fable für alte Filme auch. Und Französisch, das ist ja auch durch. Ja, naja, ich gebe ihm mal eine 7,5.
Wie er sich freut, ne? 7,5, ja. Okay. Ich setze noch einen drauf. Ich sag, Guess ist bei 8.
8 Punkte.
Und Erik auch 7.
7.
Schön.
Sehr gut. Ja, Punkterat haben wir hinter uns. Wollen wir erzählen, worum es geht?
Machen wir.
Gut, ist ein französischer Film, können wir erwähnen an dieser Stelle.
Ja, eben von Yves Robert, der wahrscheinlich als Schauspieler mehr gemacht hat. Ja, der hat, ich glaube, 83 Acting Credits und Immerhin 25 Regie-Credits. Und ich glaube, sein bekanntester ist wahrscheinlich Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
Ja, das ist natürlich ein großer Film. Pierre Richard.
Wir hatten noch keinen Pierre Richard-Film hier, ne?
Doch, ich hatte mal irgendwann mal einen dazwischen, aber keinen von den großen. Also wir hatten noch keinen von den Blonden mit dem schwarzen Schuh und der Regenschirm-Mörder-Film, sondern ich hatte mal irgendwann diesen letzten Film, der noch gefehlt hat aus der Box, habe ich irgendwann mal hier gebracht, aber...
Okay.
Und wir hatten ihn, glaube ich, auch, streng genommen hatten wir zwei Filme, weil der hat ja mitgespielt in dem Bauernfilm da. Mit Philipp
Ach so, Nori. Nee, ja, ich meine jetzt schon Kumpel. Einen mit ihm in der Hauptrolle.
Nee, die großen haben wir noch nicht gehabt, hast du recht. Ja.
Da hatten wir echt noch keinen.
Ja.
Na.
Ja, also es geht ja oft, also selbst das zieht sich ja in die heutige Zeit noch mit rein, dass in Frankreich sich oft Komödien regional auch irgendwie die Comedy hervorgerufen wird. Das heißt, öfter haben ja irgendwelche Leute auch Zwist mit anderen Regionen, mit anderen Städten, mit Nordfrankreich gegen Südfrankreich und so, weil das ja verschiedene Charakteristika sind und verschiedene Menschen. Und auch hier liegen die Protagonisten eigentlich nicht so weit auseinander, denn das sind zwei Nachbardörfer, die praktisch ziemlich in der Gegend liegen.
Mhm.
Und es gibt ein bisschen Stunk zwischen den besonders jungen Mitbewohnern dieser Nachbardörfer. Das ist nämlich eine Kindertruppe, die versucht, so Tuberkulosemarken irgendwie an die Bauern da zu vermitteln und zu verkaufen und da ein bisschen Kohle zu machen. Aber die Kinder aus dieser besagten Nachbarnstadt waren schon vorher da. Und das ist eigentlich so der Anlass oder das ist so der Start, dass da so ein Zwist entsteht und dass die sich immer mehr beschimpfen und sagen, ja, die in einer anderen Ortschaft sind sowieso, die stinken alle und so weiter und die riechen alle nach Fisch und dann steigert sich das Ganze und dann wird es irgendwann auch handgreiflich, indem die da richtig Kriegstaktiken auffahren und dann auch gegen die anderen, die auch angreifen, so aus dem Nichts. Und dann plötzlich da Schlachten entstehen mit Holzschwertern und mit allen möglichen, wie bei Braveheart. Also die rennen halt wirklich so auf die zu und dann werden so Kriegstaktiken aus Baldova, dass sie sich einen zum Beispiel splitternackt ausziehen und dann die anderen dadurch irritieren, natürlich diese Strategie.
Naja, das hat ja, also warum sie bei der Strategie landen, das hat ja einen Grund.
Ja, ja. Jetzt wollen wir natürlich zu dem Titel Der Krieg der Knöpfe führen, weil das, worauf die anspielt, hat natürlich damit zu tun, dass relativ früh im Film jemand gefangen genommen wird von der gegnerischen Gang.
Mhm.
Und der hat natürlich Schiss, dass ihm die Ohren abgeschnitten werden und die Nase und im schlimmsten Fall sein Schniedelwurz, was auch diskutiert wird, weißt du, von denen. Aber nichts dergleichen, sondern er wird gedemütigt, indem man ihn sämtliche Knöpfe und Hosenträger und so durchschneidet und alles, was an seiner Kleidung ranhängt, was die Kleidung irgendwie zusammenhält, wird abgeschnitten. Und diese Knöpfe ist sozusagen wie der Skalp wahrscheinlich bei den Urheilmorden von damals. Ist das so ein bisschen die Kriegsbeute, genau. Der Beweis, wie viel Gegner erlegt worden sind an dem jeweiligen Tag. Und deswegen werden diese Knöpfe so das Synonym für so erfolgreich sind wie gerade bei dem Battle. Und Krieg der Knöpfe ist durchaus zweideutig zu sehen, weil das ja alles kleine Kinder sind, so weißt du. Also es sind ja Kinder und Knöpfe werden ja auch öfter mal so ein kleines Kind so als Knopf zu bezeichnen und so ist jetzt auch nicht so weit vom Schuss. Also das heißt, der Krieg der Knöpfe ist natürlich, klingt alles andere als martialisch. Aber
ich gar nicht weiß, ob das Französisch auch so ist.
Okay.
Aber ja, auf Deutsch funktioniert das auf jeden Fall. Ja.
Auf Deutsch funktioniert auch dieser Vergleich.
Ja, und Le Brac, der da eben diese Idee hat als erster, als sie den gefangen nehmen, weil eben die anderen Jungs sagen sofort, ey, schneid ihm die Ohren ab, schneid ihm das ab und so. Und er entscheidet sich dann eben für die Knöpfe. Und um damit irgendwie so ein bisschen Macht zu demonstrieren, damit der andere dann halt total beschämt wieder nach Hause gehen muss.
Ja, weil die Hose die ganze Zeit runterfällt und ja, wird dann ausgelacht von denen natürlich.
Und er hat dann eben auch irgendwann diese Idee, ey, wenn wir gar nichts anhaben, können die uns keine Knöpfe abschneiden. Mhm. Also ziehen wir einfach nackt in die Schlacht.
Ja, das ist eine von den Strategien. Aber die anderen sind ja dann erstmal irritiert. Also die lassen sich ja verschiedene Sachen dann überlegen, so bei den jeweiligen. Und es wird ja dann auch immer größer. Also der eine nimmt dann irgendwie den Traktor von seinem Bauernvater und führt dann den Traktor. Der eine kommt auf dem Pferd angeritten und so aus der Scheune. Also
ja, die bauen sich ja dann auch irgendwann, also irgendwann geht es ja wirklich auch um diesen Egalitätsgedanken und dann heißt es ja schon, hey, wir kommen hier aus unterschiedlichen Schichten, ne? Nicht alle von uns sind arm, andere haben auch ein bisschen Kohle und so, aber wie werden wir überhaupt gleich? Und dann kommen sie halt auf die Idee, ja, wir schaffen uns einfach so ein gemeinsames Gut an und dann wird halt da so ein kleines Haus gebaut und das, was erbeutet wird, wird dann aufgeteilt und so weiter und dann haben die eben gemeinsam Dinge so und wollen so die Gleichheit herstellen. Also um das geht's ja dann schon auch, ne?
Ja, klar. Und das ist Ja.
Die Szene ist auch so absurd, wie die da alle Wein trinken und rauchen. In
diesem sowieso, ich fand das das erste Mal auch, als weil die ja dann diesen Kleinsten da vorschicken, um dann
der
eben...
Der kleine GBs, der, ja. Der ist sowieso für mich ein Highlight gewesen. Ja,
ja. Ja, weil die wollen ja dann in Velleron da an die Wand schreiben, dass das alles irgendwie, welchen Ausdruck benutzen sie nochmal, weiß ich nicht mehr.
Irgendwas total harmloses eigentlich, ja. Aber ein Schimpfwort so, wo die Jungs erstmal versuchen rauszufinden, ob das überhaupt ein Schimpfwort ist, weißt du, und dann.
Ja, und das wollen sie da eben an die Wand schreiben und dazu müssen sie halt einen Moment abpassen, wo das niemand mitkriegt und schicken deswegen den kleinen Jungen mit seiner Milchkanne vor. In der Hoffnung, dass der Typ, der da gerade auf die Straße geguckt hat, halt dann denkt, naja, da läuft nur ein Junge lang und so, kein Problem. Mhm. Und dann schnappt er sich aber den Jungen, weil der auch noch blöd aufs Maul fällt, und nimmt den zu sich in die Wohnung und betüttelt den voll und gibt ihm halt erstmal ordentlich Schnaps, Alter, und füllt diesen kleinen Jungen ab.
Ja, und das war doch der Vater von dem Aztek, ne? Also von dem,
genau,
ja. von der Gegenmannschaft ja. Da, dem Anführer.
Der war ja dann auch noch mit am Tisch, ne? Und ja. Genau.
Ja, generell das Saufen da, also auch diese, wie die Väter denn suchend sich dann erstmal die Weinflaschen einhelfen,
ja.
Nachdem sie sich fast mit Handgranaten umgebracht haben, so großartig.
Vor allem immer aus der Pulle, ne? Und dann ist eigentlich nur die Frage, rot oder weiß. Herrlich. Ja, einer der Väter, Michel Galabru, den kennen wir natürlich aus den ganzen Finesse-Filmen. Mhm. Erst recht, weil er ja beim Gendarm war, er doch der Vorgesetzte, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, den haben wir auch schon später.
Alter, der Typ hat 326 Credits.
Das ist krass.
Digga.
Ja.
Unglaublich.
Und der kleine GB hat einen Bruder in dem Szenario und die waren tatsächlich auch Brüder im wahren Leben. Also die hat man auch so besetzt. Mhm. Ich finde es auch schade, dass die Kinderdarsteller alle keinen Credit gekriegt haben, weil das haben tatsächlich nur die Erwachsenen oder die gestandenen Schauspieler einen Credit bekommen, weil die Kinder sind halt allein gewesen.
Ja, und das geht ja
meistens bei den großen Rollen, also.
Das geht ja auch nur um die Kinder eigentlich.
Also ja, eben, die stehen im Fokus, das ist schon krass, ja.
Ich finde es auch halt cool, die Szenen, wo da kurz mal eine Friedenszeit einberufen wird, weil nämlich ein Hase bei der Schlacht irgendwie verletzt worden ist, weißt du? Und dann verarzten die beiden Parteien zusammen halt diesen Hasen. Und dann ist eben so Gentleman's Agreement, dann wird halt mal nicht gekämpft in dieser Phase, sondern der Hase ist halt Prio, weißt du, so, ja komm, wir treffen uns morgen, alles klar, wir sehen uns dann morgen so und dann verabschieden die sich halt, nachdem der Hase verarzt worden ist.
Um den Hasen wird sie besser gekommen als um das eine Mädchen, die durfte nämlich nur nähen.
Ja,
also das war auch wild und die hat irgendwie mal mit jemand anders Händchen gehalten, das fand ich auch total wild, wenn die dann so irgendwie durch die Gegend gelaufen sind.
Mhm. Ein Mädchen gab es in der Truppe, die war schon auch
Schlumpfine gewesen.
Ja, die war schon auch leicht rauszuführen mit langen blonden Haaren und so.
Voll Schlumpfine.
Das stimmt, ja.
Naja, aber ich finde es trotzdem cool, was der Film halt so erzählt, eben über Freundschaft und über wie man solche Konflikte irgendwie aushandelt und dass man dann irgendwo eben auch immer ein gemeinsames Level findet, weil das spiegelt sich ja dann irgendwann bei den Vätern, ne? Wo es ja dann auch so ein bisschen Beef gibt und naja, die trinken dann halt einfach eins zusammen und dann ist gut.
Ja.
So. Ja. Also klar ist da vieles aus der Zeit gefallen. Wie gesagt, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so erzählen, dass dann das Mittel der Wahl immer einfach der Schnaps ist oder der Wein. Aber ich finde das irgendwie, ich finde, das hat eine Menge Herz.
Mhm.
Ich mag den immer noch.
Ja, ich glaube, dass er mir besser gefallen hätte, wenn ich auch noch in dem Alter wäre von damals, weißt du, so, wenn ich den als kleiner Junge gesehen habe oder das Buch kennen würde, dann hätte es wahrscheinlich noch so ein bisschen so diesen nostalgischen Knopf gedrückt. So als Erstsichtung fand ich den halt nett und sympathisch und das ist ein durchaus guter Film, aber so richtig.
Ey, sonst rühmst du dich immer damit, dass du dich so toll in die Lage eines Kindes versetzen kannst.
Ja, konnte ich ja, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nichts damit anfangen können. Also.
Schön. Ich habe auch gerade so, oh verdammt, vertippt.
Naja.
Der war schon okay, aber ich fand ihn jetzt nicht auch so, ist jetzt für mich kein spektakulärer Film.
Herzlose Gäste mal wieder.
Na, herzlos, ja.
Naja, Erik, wie ging es dir? Wie fandst du das?
Also sicherlich hat er, also für dieses heutige Sehgefühl, wie man so Filme, so ist er halt schon relativ gediegen erzählt, aber ja, ich glaube, er muss auch gar nicht mehr Geschwindigkeit haben. Sicherlich hätte man wahrscheinlich das auch noch. Also, sie haben ja die Schlacht noch relativ kurz gehalten. So, das war jetzt ja nicht so, dass sie jetzt da so eine Normandie-Szene wie bei Soldat James Ryan auf einmal drin hatten. So, also das, ich fand halt nur schade.
Das wäre ja mal erfrischend.
Dann guck dir nochmal Battle Royale an, dann kannst du Kinder auf der Insel kennen.
Ja, die sind ja schon ein bisschen älter, sind ja Teenager.
Ja, aber, also, ich fand ihn auch gut, aber wahrscheinlich hätte er auch noch ein bisschen mehr Klick gemacht, wenn man den halt schon mal gekannt hätte, so. Mhm. Aber ich habe den tatsächlich auf dem Sonntag gesehen und das war eigentlich der perfekte Sonntagfilm, so. Mhm. Das war nichts zu Aufregendes irgendwie. Es hat beigeblieben, es hat dich irgendwie in dem Film gehalten. Also ich hatte damit echt kein Problem, hat sich gut weggeguckt. Man muss halt mit diesem französischen Humor so ein bisschen was anfangen können.
Weil, ja, klar.
Mhm. Also dann halt, dadurch, dass es dann halt absurd wurde, wie sie halt rauchend und saufend da sitzen oder der kleine Junge halt abgefüllt wird, so, dass es dann halt, dass man dann so muss, dann hat man dann doch ein bisschen mehr geschmunzelt, weil man es ja sonst so heute nicht mehr machen würde, so. Heute kriegt jeder Film, wo eine Zigarette drin vorkommt, eine extra Warnung, so. Also das,
ja, klar.
Deswegen, also, ich war gut unterhalten.
Mhm. Aber klar ist der aus einer anderen Zeit, logisch.
Ja.
Ja. Das merkt man schon, ja, in vielen Belangen.
Aber wir sind schon aus einer Generation, wo die Eltern uns auch mal so ein Schlückchen Bier eingegossen haben in so einem kleinen Glas und gesagt haben, hier,
na, den Schaum.
Kannst du besser schlafen oder so.
Den Schaum. Man,
bei dir war es nur der Schaum, ja gut. Das stammt aus einer serbischen Familie.
Ja.
Da hat man den Schaum erstmal weggefegt. Da gab es
Schnaps zum Einschlafen. Also,
mein Vater lebt ja nicht mehr, aber da war Alkohol, das war eher ein Dämon, sagen wir mal so.
Ja, also, ja, bei uns, also gut, Dämon nicht, aber meine Eltern waren auf jeden Fall, die haben... Alle 10 Jahre haben die mal irgendwie ein Glas Sekt zu Silvester getrunken.
Naja, das war auf jeden Fall da anders.
Gut. Ja, ja, ich dachte mir schon, dass du Dämon so meinst. Also Alkohol war bei uns auch nie wirklich ein Thema. Aber du sitzt halt mit so Jugo-Onkeln und Opas und so, da ist schon was anderes. Aber so meine Eltern, die haben,
ja, gut,
aber die haben so pseudomäßig an so einem Sektglas genippt, weißt du, zu Silvester und dann wieder abgestellt und nicht weiter getrunken, weil... Die konnten beide mit Alkohol nie was anfangen.
Ich meine, bei jeder Familienfeier wurden, also ich damals zumindest in den 90ern, wurde ich halt auf 2 Stühle gelegt, so hier, und die haben weitergefeiert. So, das würde es heute auch nicht mehr gehen.
Ja,
da würde sofort das Jugendamt geholt werden, wahrscheinlich so, als wenn du es heute machen würdest.
Ja, halt.
So bei lauter Musik und bis 3 Uhr nachts und dann liegst du da auf den Jacken irgendwie.
Ja, da hat man eigentlich schon zur Adoption freigegeben, wenn es damals so zugegangen wäre wie heute, ja, definitiv. Ja, Grüße an Kasi. Habt ihr noch was? Habt ihr irgendwelche Hintergrundinformationen, die wir noch loswerden müssten?
Nee.
Dann?
Außer eben, dass das oft verfilmt wurde.
Ja. Das haben wir erwähnt. Dann schließen wir Krieg der Knöpfe und wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Verfilmung sein. Also ist halt wirklich ein bekanntes Buch gewesen. Und das ist eine ganz lustige Story auf jeden Fall. Also so einen recht harmlosen Kriegsfilm zwischen Kindern, das ist schon ganz witzig irgendwie.
Ja, vor allem guckt er sich auch gut weg mit seinen 90 Minuten. Also da ist nichts.
Eben, ich finde auch, der ist sehr kurzweilig.
Er ist auch in Schwarz-Weiß, wie der andere Film. Also noch eine Parallele.
Mhm.
Das sei noch erwähnt. Und ansonsten können wir Punkte nennen.
Okay. Kein Metascore, aber auf IMDb eine 7,4 und Letterboxd 3,8. Er hat schon ein paar Fans.
Mhm.
Ich bin mal 8 Punkten.
8?
Yes, sir.
Nicht schlecht. Ich eine 7.
Und ich bin auch bei 7.
7 von Erik.
Mhm,
okay.
Mhm.
Habe ich ja eine Nullrunde? Nee, ich habe keine Nullrunde. Ich habe dich auf.
Du hast einen miesen.
Ja, ich habe dich auf 7 getippt, genau. Ja. Der liegt hier wieder der Good Cop. Mit 8 Punkten. Nicht schlecht. Naja. Gut. Dann machen wir jetzt eigene Projekte.
Was heißt denn naja?
Na, du hast ja gerade mit Schwarz-Weiß geteased. Oder wir packen das ein in die eigenen Projekte. Gucken wir mal.
Wir packen das Schwarz-Weiß.
Naja, du hast ja jetzt, weil du ja meintest, du hattest gerade die Überleitung ja schon, der ist halt auch Schwarz-Weiß wie der andere.
Ach so, du willst beide Auftragsfilme
jetzt machen. Naja, oder.
Das klingt jetzt nicht. Da wird er nervös, wenn er jetzt mit so einem Vorschlag nervös, kommt.
Aber das würde Punkterad einfach ein bisschen unspannender machen, weil wenn einer dann durch ist.
Ja, okay.
Dann weiß man beim letzten Projekt schon, okay, kann nichts mehr passieren. Ist halt,
okay, dann packen wir
es. Da das Punkterad unheimlich spannend ist und wirklich 99% aller Hörerschaft da draußen interessiert und die da Feuer und Flamme für sind, würde ich gerne die Spannungskurve halten.
Okay, dann halten wir die Spannungskurve.
Ja, ich mache jetzt mein Projekt.
Ja.
So. Und
die Haupt auf dem Tisch macht sein Projekt.
Ja, ich habe es nämlich angekündigt. Das ist von Fepse und das Los ist so alt, dass wir da nicht draufgeschrieben haben, wann er es reingeschmissen hat.
Das kann ich nachgucken in der Tabelle.
Das kann Guess nachgucken, wunderbar. Das ist eins der 10 Lose, die wir gezogen haben.
Mhm.
Und der Film heißt Street Fighter Assassin's Fist. Und jetzt kommt...
Hast du jetzt mal die Perlen angeguckt von deiner 10er-Ziehung, ja? Nee, ich habe keine Wertung.
Nee, ist klar. Gar keine Wertung, Alter. Wirklich.
Ja, das Los ist wirklich alt, Alter. Fabs und Ju haben das im April 21 reingeworfen.
Wow.
Und dann nochmal Zero Famous im Mai 25. Insofern sei der auch nochmal gerüst. Also der Film war zweifach im Brusttop von Zero und von Fabs und Ju. Also der hat es nochmal im Mai 2025 verstärkt, aber wir haben das Urlos aus dem April 21 gezogen.
Mhm. Ja, und das Abgefahrene, das habe ich neulich so ein bisschen angeteased. Daran finde ich nämlich, dass das Ding eigentlich eine Miniseries war.
Ach, das Ding war das?
Ja, okay. Umfasst 12 Episoden. Und haben sie wahrscheinlich nur für Blu-ray-Releases oder so dann auch als Film veröffentlicht. Du kannst den auch auf YouTube gucken, aber das war eben im Ursprung eine 12-teilige Miniseries.
Okay.
Guck mal, Fabs der Lump hat nämlich auch schon mal Grindhouse reingeworfen in den Lostopf, wo ich ihm auch schon gesagt habe, Digga, das sind hier, das sind zwei Filme in einem so, das kannst du nicht als einen Los hier verkaufen.
Ja, ja.
Das war, da habe ich ihn schon abgewatscht und jetzt...
Der war ja so als Projekt geplant, also rein theoretisch, wenn der Kill Bill reinschmeißt, der war ja auch mal als einen Film geplant.
Ja.
Ja, ist es aber dann nicht am Ende.
Naja, können ja machen, wie sie wollen. Wir haben ja einfach nur so die Marke von 3 Stunden, glaube ich, als Grenze.
Ja, genau.
Ja.
Da bleibt der Grindhouse auch drunter, glaube ich.
Na gut.
Naja.
Erik vertritt natürlich, Erik ist der Anwalt hier, der Supporterschaft.
Ja. Das ganze Projekt, das startete im Ursprung mal als Kickstarter und dann ist da eine Produktionsfirma aufgesprungen, hat das nötige Geld gegeben und so ist das zustande gekommen. Weil es gab 2010 einen Kurzfilm, der hieß Street Fighter Legacy und darauf basiert das oder baut das auf, ne? Dann gab es eben 2014 den und 2016 gab es dann noch ein Street Fighter Resurrection. Mhm. Das waren auch wieder 4 Episoden. Und all diese Sachen hat ein Typ inszeniert, der eigentlich mehr als Schauspieler bekannt ist, respektive aus dem Stunt-Department da sehr viel gemacht hat, Joey Unser. Ein Brite, den wir auf jeden Fall auch schon in dem einen oder anderen Film dann eben als Henchman Nummer 3 gesehen haben oder also die Fresse hast du auf jeden Fall auch schon mal gesehen. So, und der hat das eben geschrieben mit Christian Howard und das Original Concept ist hier gelistet Takashi Nishiyama. Das hat wahrscheinlich dann irgendwie Capcom Ursprung. Aber ja, also hier wird der Versuch unternommen, weil es gab ja schon diverse Street Fighter Filme, ne, wo sich dann irgendwie auf eine Figur konzentriert wurde oder das alles zusammengewürfelt wurde, wie auch immer. Hier geht's jetzt im Schwerpunkt um Ryu und Ken und zwar um ihre frühen Jahre, wie die überhaupt zu solchen Kampfsportlern geworden sind und wie die sich kennengelernt haben. Da werden einige Flashbacks erzählt und sowieso wird in dieser Serie wahnsinnig viel Zeit damit verbracht oder in diesem Film jetzt, weil ich habe mir das natürlich am Stück angeguckt, diese 2 Stunden 26, die es dann ging. Hier wird sehr viel Zeit verbracht mit eben Gerede und das ist in meinen Augen nicht wirklich gut.
Gerede klingt jetzt auch nicht nach das, was ich mir vorstelle, wenn ich mir einen Street Fighter-Film angucke.
Eben, weil also du hast halt wirklich unnötig viele Dialoge hier, die holen hier wirklich weit aus. Also wir erfahren, wie Ken nach Japan gekommen ist, weil sein Vater irgendwie andere Dinge zu tun hatte, hat er dann Ken da in diesem Dojo platziert. Bei Goken, das ist hier der Trainer oder der Typ, der jetzt halt Ryu und Ken ausbildet. Und der lebt da irgendwie halt alleine in diesem Dojo am Arsch der Heide und wir sind da halt irgendwo im Wald und dann wird immer wieder trainiert. Und die haben eben sehr jung angefangen und dann gibt es natürlich einen Zeitsprung zu den erwachsenen beiden und jetzt sind sie wohl in ihrer Ausbildung. Und auch denkst, okay, die sind jetzt gefühlt halt schon 20 Jahre mal mindestens da, eher vielleicht noch sogar 25. Na und jetzt kommen sie an den Punkt, wo sie eben den nächsten Schritt erreichen sollen, weil sie jetzt gut genug sind, um eben diese titelgebende Assassin's Fist kennenzulernen. Das ist hier, der wird als ein dunkler Kampfstil bezeichnet, Ansatsuken, wo du eine dunkle Macht manifestieren musst und mit der dann eben spezielle Moves machen kannst. Und darüber wird jetzt erklärt, wie die Special Moves, die du halt machen konntest bei Street Fighter, die stammen aus dieser dunklen Macht. Mhm. Okay, Hado wird diese Macht dann auch immer genannt. Und die müssen sie halt irgendwie kanalisieren und dann können die den entsprechenden Moves machen. Also zum einen diesen Hadouken und den Shoryuken. Ne? Ja, und aber eben dieses Trainieren von diesem Hado und das überhaupt in den Griff zu bekommen und vor allem nicht dann, das ist hier so ein bisschen Star Wars mäßig, nicht komplett dieser dunklen Macht zu verfallen. Mhm. Das ist halt die Kunst, die es hier zu meistern gilt. Und dann wird natürlich auch erzählt, dass Goken früher einen Bruder hatte namens Guki, der halt diesem dunklen Stil komplett verfallen ist und der halt da der Mächtigste werden wollen und der taucht da natürlich auch nochmal auf. Und das ja, ist jetzt...
Gollum-Story oder was? Der ist dann... Also es klingt so, als wenn er also, nicht mächtig geworden ist, sondern eher...
Doch, der ist sehr mächtig geworden, so, aber halt eben auch einfach der Antagonist schlechthin. So, ah, okay, ne? Okay, der hat sich dann eben verwandelt und ist jetzt in so eine Art Dämon geworden. Akuma heißt er dann. Und dessen Ziel ist es jetzt eben, irgendwann zurückzukommen und seinen Bruder Goken halt zu töten.
Mhm. Also doch Sauron. Okay.
Was ein bisschen lame ist, weil der, als er halt gegangen ist, ist der aus freien Stücken gegangen, wurde dann von der Lady, die er damals auch noch hatte, auch noch unterstützt. So, sie hat da gesagt, ja, wenn das dein Weg ist, dann musst du den gehen und so, hier hast du noch ein Sandwich. Und dann ist der davongezogen und hat dann da eben ewig alleine in so einer Höhle halt seinen Hado trainiert und bis dann irgendwann halt lila Flammen aus seinen Händen kommen. Mhm. Ja. Aber also was man hier so sieht an CGI und Co., das ist echt ganz gut gemacht. Primär siehst du sowieso eher so das Training dahin. Da ist nicht viel CGI mit drin, sondern da siehst du halt eben Ryu und Ken, wie sie trainieren und sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Wobei eben wirklich gemessen an der Lauflänge super wenig, was hier überhaupt dann Martial Arts zum Einsatz kommt. Und
fliegen nicht viele Fäuste, ja.
Nee, das ist schon echt dünn. Und vor allem das, worauf es dann hinsteuert, das wird quasi gecuttet. Also du hast im Grunde einen fiesen Cliffhanger am Ende. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, für die, die sich noch angucken wollen. Aber es steuert eben alles auf diesen Kampf, dass Akuma zurückkommt und gegen seinen Bruder kämpfen will. Und dann stehen die sich am Ende gegenüber und dann kommen die Credits.
Oha,
okay. Und ich denke mir so, Digga, was? Also, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, das ist jetzt so der Endfight, um den es geht, wo alles drauf hinsteuerte und dann kommt da ein Cut, ey. Naja. Also, es gibt ansonsten keine großen Street Fighter-Bezüge, zumindest jetzt nicht zum alten Spiel. Es gibt dann so halt für die harten Nerds gibt es dann Bezüge zu Teilen, die dann nach Street Fighter 2 kamen. Dass es da einzelne Figuren gibt, die erwähnt werden oder halt eben Locations und so. Aber was ganz cool ist, du hast dann eben so Goken schickt die dann immer wieder irgendwo hin und sagt, ihr müsst da und da trainieren und damit ihr das und das dann lernt und könnt. Und dann sind die da irgendwann an so einem See und dann sitzt da so ein alter Typ mit seiner Flöte und dann fangen halt Ryu und Ken an zu kämpfen und er spielt dann halt auf seiner Flöte das Ryu-Theme. Was schon ganz cool ist, ne, weil du dann halt da hast auf jeden Fall Street Fighter Vibes und sowieso, was so die Bewegungsabläufe von Ryu und Ken angeht, ey, das ist schon super nice, Alter, weil die haben sich halt sehr am Videospiel orientiert, ne, also die Moves von denen, die erkennst du wieder, so, das ist schon echt geil.
Mhm. Sieht man den auch bloß so in 2D?
Das wäre schön, ja.
Genau, nur so von der Seite den ganzen Film.
Ja, aber ich glaube, es gab keinen Street Fighter-Teil, der wirklich ganz originalgetreu am Spiel geblieben ist, sondern gab es ja immer irgendwelche Freiheiten. Aber eben die Figuren, die hier erwähnt werden, die kennst du alle nicht aus dem alten Teil. Mhm. Ja, und das ist halt echt schade, Alter. Also weil es ist jetzt auch nicht so, als wäre das große Citizen Kane bei den ganzen Dialogen, die du hier hast, sondern du guckst ja halt, also man, die können das schon spielen, aber es ist jetzt beim besten Willen nicht so eine dramatische Geschichte, dass du irgendwie emotional groß dabei bist, sondern es ist halt schon so, dass ich mir das angeguckt habe und dachte so, ey, jetzt hört doch mal auf zu labern, könnt ihr endlich mal wieder an eurem Hadouken weiterarbeiten oder so, dann sehe ich zumindest wieder irgendwie was in die Luft fliegen.
Zero Famous und Fabster, die Freunde von dialoglastigem Arthouse-Kino, haben hier wieder einen Film in den Ring geworfen.
Also wie kannst du denn eine Street Fighter-Verfilmung machen, die so dialoglastig ist, Alter?
Aber wenn ich mir die IMDb-Bewertung angucke, dann hat es den Leuten gefallen.
Ey, das ist das Krasse. Es gibt Portale, die behaupten knallhart so, das ist die beste Videospielverfilmung, die es je gegeben hat.
Und, die beste Videospielverfilmung,
ja, ja. Krass. Und also dieser Film oder die Serie hat echt auch krasse Fans, ne, die das Gleiche sagen. So, die sagen, es ist das Beste überhaupt. Und
krass als Super Mario sowieso. Brothers. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also gut, das sind irgendwie, also ich habe jetzt hier nur bei einem, die, das ist anscheinend eine Folge, weil die sind irgendwie 13 Minuten, whatever. Miniserie steht hier und dann 7,1 von 10, und bei 11.000 Bewertungen.
Haben die denn viel? Nee, aber das ist schon die Wertung, die das gesamte Ding kriegt. Das,
ja, haben die denn viel weggeschnitten? Weißt du, ob die viel weggeschnitten aus der Serie oder einfach nur so Folgen einfach zusammengeschnitten?
Ich glaube, die sind schon alle Folgen einfach zusammen. Okay. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so dialoglastig. Also kann schon sein, dass wenn du das dann in die Episoden aufgeteilt guckst, dass du dann in jeder Episode einen so einen kleinen Kampfmoment hast.
Ja, das ist es halt so. Wenn du so 10, 12 Minuten Häppchen hast und hast dazwischen Dialoge, fällt es wahrscheinlich nicht so auf wie bei einem Gesamtfilm.
Ja, und dadurch ist das Pacing im Film dann halt auch komisch, ne? Also, weil du eben jetzt nicht so eine klassische Dreiaktstruktur hast oder sowas, und das jetzt eben der Höhepunkt, auf den es dann zusteuert, der sich auch nur sehr spät irgendwie etabliert, den kriegst du dann noch nicht mal so, und deswegen.
Also tendenziell hätte ich mehr Bock auf den mit Jean-Claude Van Damme als auf das. Also den nochmal.
Ja, ja, eben, den kenne ich auch, und der, ich bilde mir ein, der hat mich besser unterhalten.
Oscar für Kylie.
Ja. Naja, also der Typ, der hier Ryu spielt, den kennen wir, das ist Mike Mo. Der hat in Once Upon a Time in Hollywood Bruce Lee gespielt.
Ach, der war das, okay.
Ja. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein smarter Typ. Und wie gesagt, kampfsportlich machen die das alle super. Ken wird von Christian Howard gespielt. Der hat auch sehr viele Stunts und sonst auch ist ziemlich viel B-Movie, was der so gemacht hat, aber schon eine ganze Menge. Und dann gibt's auf jeden Fall auch noch so den ein oder anderen, die du schon mal gesehen hast, die du jetzt namentlich wahrscheinlich nicht zuordnen kannst, aber es beschränkt sich eben sehr auf diese 3, 4 Figuren. Ne? Wir haben Ryu, wir haben Ken, wir haben ihren Meister Goken und seinen Bruder Guki. Mhm. Ja, Togo Igawa und Shogen spielen die beiden. Die, wie gesagt, wenn du die Gesichter siehst, hast du bestimmt schon mal gesehen. Aber ich kann den Hype oder diese Bewertung und so weiter echt nicht nachvollziehen. Weil, also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der riesen Street Fighter Fan. Ich habe das Spiel damals schon auf jeden Fall hart gesuchtet. So, das habe ich schon sehr intensiv gespielt. Irgendwann auch echt Ambitionen bekommen, so das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in jeder Runde perfekt durchzuspielen. Hat tatsächlich auch mal geklappt, weil es gab damals halt irgendwie diesen Mythos, dass du dann irgendwie was Krasses freispielst, so dass da irgendwas unlockt, was dann.
Kam aber nichts.
Nope.
Umsonst 4 Jahre verbracht.
Genau. Naja, aber bei, es gab ja auch bei Street Fighter 2 auf dem Super NES, hattest du ja auch, wenn das Capcom-Logo kam, konntest du ja den Cheat eingeben. Mhm. Das ging.
Okay.
Ja. Ja, also, wie gesagt, bei mir, da kommt so ein bisschen Nostalgie hoch, ne, wenn ich die beiden dann da kämpfen sehe, die Moves wieder erkenne und dann kommt noch eben diese Musik, die dann dazu eingespielt wird und so. Das ist schon geil, und ich finde auch irgendwie cool den Gedanken, wir erklären jetzt, wie die überhaupt zu diesen Feuerbällen gekommen sind und zu diesen Moves und so. Mhm. Aber Alter, du wirst so ausgebremst in der Kiste. Das Ding geht 2,5 Stunden, Mann. Mhm. Und wenn du die Kämpfe zusammenschneidest, ist es vielleicht, ey, lass es eine Viertelstunde sein, dann ist es wahrscheinlich viel.
Okay, das ist wirklich wenig.
Ja, für die Lauflänge auf jeden Fall.
Hm. Also das ist schon krass. Dir und du bist halt wirklich, dass du
den gesehen hast. Ha? Aber hätte ich dir jetzt auch zugetraut, dass du den gesehen hast, aber.
Naja.
Und ich meine nur so vom Stil und vom Film.
Naja, und von den Flashbacks mal abgesehen, bist du halt auch immer in diesem Dojo und drumrum, ne? Mhm. Also es ist, was die Locations sagen. Aber klar, also das war ein Kickstarter-Projekt, was dann halt ein bisschen größer wurde. Weil natürlich, große Studios, die lassen wahrscheinlich die Finger davon, weil das, da gab es ja schon den einen oder anderen Anlauf, aber das war halt nie wirklich geil. Das ist schon schade, ne? Weil eigentlich geben die Figuren das ja ein bisschen her. Also man müsste wahrscheinlich einfach mal so einen Turnierfilm draus machen.
Ja.
Ganz straight.
Wir sind ja so bei mir, Street Fighter, ich bin immer so Team Mortal Kombat gewesen. So,
ach
so,
echt?
Ja, ja.
Also was Spiele angeht? Nee.
Doch.
Also ich habe beide nicht gespielt, aber Mortal Kombat auf jeden Fall mehr gesuchtet, definitiv. In
meinen echt?
Ja, ja, ja. Ja, Finishing Moves mussten wir wieder zur Perfektion trainieren.
Ja, dass, gut, dass das ist klar, logisch.
Aber,
diese Fatality Moves meinst du?
Ja, ja, genau. Ja. Fatality Moves.
Finishing. Also,
Ich habe beide gespielt, aber ich würde schon auch sagen, dass Mortal Kombat intensiver von mir gespielt worden ist.
Naja, ich habe halt früher so noch von den Automaten auf Street Fighter 2 gekannt.
Die Arcade-Automaten, stimmt, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Und da kam Mortal Kombat gefühlt erst irgendwie lange danach, ne? Also,
das ist durchaus möglich, aber ich hatte halt keine NES, sondern ich hatte den davor. Also mein Vater vielmehr, da gab es halt Tetris bei uns und ein Autorennspiel und dieses Fußballspiel, diesen komischen Klötzern, die da auf dem Platz standen. Und,
ja, Super Soccer
und dieser. Und dann ging es ja schon los mit, der nächste Step war dann ein eigener Computer und dann gab es eine PlayStation und dann war es Mortal Kombat. Mhm. Weil dann hat man das irgendwie in Schwarz-Weiß gespielt, weil einer irgendwie diesen Seekam-Dings mit dir auf, also wo die dann anfingen mit den gecrackten Dings und dann hast du irgendwie die Japan-Version.
Ey, das war nämlich auch was, Alter. Ich hatte auf dem Super NES nämlich den Adapter für die japanische Cartridge und habe mir dann den Japan-Import besorgt, weil da nämlich gekotzt wurde und Blut geflossen ist. War ja, richtig hardcore, Alter.
Zensiert, ja.
ja, war in Deutschland echt dann zensiert. Naja, also deswegen, ich bin auf jeden Fall affin oder offen dafür, eine geile Street Fighter-Verfilmung zu sehen. Und ich konnte ja eben sogar der Van Damme-Sache was abgewinnen. Aber hier ist es halt wirklich, also ich hätte es gerne besser gefunden, aber es war mir viel zu viel Gelaber und ich habe mich da eben tierisch ausgebremst gefühlt und dachte, Leute, kommt mal in die Puschen jetzt, ey.
Mensch.
Ja.
Zero.
Bisschen schade.
Warum habt ihr den Lee ausgebremst?
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das hier viel besser gefunden hättest.
Ich auch nicht. Ich habe bis jetzt noch keine, also ob jetzt Street Fighter, die ganze Verfilmung, ob jetzt die ganzen Mortal Kombat Geschichten, wir haben ja den neueren, war doch Mortal Kombat oder den.
Ja, aber der war, den fand ich ja richtig gut, ey.
Ja, siehst du, ich war bei keinem von denen, wo ich jetzt gesagt hätte, das hat jetzt wirklich eine Verfilmung gebraucht. Also die waren alle.
Doch, also den letzten Mortal Kombat, den fand ich echt cool.
Ich weiß nicht, richtig cool, Alter.
Aber da kommt doch jetzt nochmal einer.
Ja,
jetzt.
Eben.
Die sollen also, was ist die mit Carl Urban denn der?
Ich hab da auch Johnny, irgendwas
glaube, ja,
war das der? Ja,
ja, ich glaube, der macht dann da einen auf Johnny Cage.
Okay, nice. Ich hab Bock. Ich mochte den letzten. Aber ist auch egal. Jetzt mal noch zu Street Fighter Assassin's Fist. Das fand ich nämlich leider nicht so geil. Und jetzt komme ich zu den Punkten.
Hau raus.
7,1 auf IMDb. Das haben wir schon verraten. Ja, das ist nämlich ordentlich. Und Letterboxd auch 3,1.
Das ist nicht so schlecht, ja.
Hat den denn in unserer Bubble irgendjemand gelockt auf Letterboxd? Da kannst du vielleicht mal nachgucken.
Also, ich gehe mal davon aus, dass Zero den gesehen hat, wenn er den hier reinschmeißt, weil ich glaube nicht, dass er uns Filme irgendwie einfach so reingehauen hat, die er nicht kennt, aber ich kann ja mal gucken.
Ja, aber eben, da wäre es vor allem mal interessant zu wissen, wo der da punktemäßig gelandet ist, weil mich hat jetzt diese Backstory rund um Ryu und Ken emotional nicht so mitgenommen, dass ich wirklich Bock auf das ganze Gelaber hatte.
Und andere haben geweint.
Wahrscheinlich.
Also ich habe hier Dave mit 2 Sternen, Hoffi 2 Sterne.
Die beiden haben den gesehen, okay.
Dennis 2,5.
Aha.
Und der Rest ist nicht...
Wie viel hat Dave gegeben?
2 Sterne bei Letterboxd.
Mensch, Dave.
Da ist er. So, jetzt gucke ich mal, ob hier ein paar mehr sind. Ja, Robzi hat ihn gesehen, hat ihn nicht bewertet.
Alessandro?
2,5 von Dennis. Alessandro bewertet auch nicht. Hoffi 2. Hier, Tom ist noch dabei mit 2,5. Hier unser Bullets and Fist Tom.
Okay.
Den habe ich nicht.
Ja.
Überschaubar. Na gut. Dann dürft ihr jetzt raten.
Ich sag eine 3.
Ich sag. Naja, zu wenig. Ja, ich sag 2,5 sogar.
Hast du wieder deine Formel angewendet, oder was?
Wahrscheinlich deine Formel angewendet.
Wahrscheinlich, achso, dann habe ich jetzt noch mehr abgezogen. Nee, 2,5.
Okay. Ich bin mal 3,5 noch gelandet.
Das funktioniert nicht, deine Formel. Ich hätte 4 gesagt.
Dumm gelaufen.
Na gut, wäre auch ein halber Punkt daneben, also ändert nichts, aber ist komisch.
Egal wie, die Formel stimmt aber, nicht.
Aber, also ja, okay, aber das halt dadurch, das klang eben so, weil es halt einfach so auf diese Lauflänge und dann nur eine Viertelstunde bei 144 Minuten, die ich dann da irgendwie durch den Film quälen.
Ja, weil weiter ein bisschen Nostalgie war ja schon dabei.
Aber es ist halt.
3,5 ist schon richtig schlecht.
Es ist schon wirklich nicht geil, ey. Ich finde auch 3,5 ist schon echt nicht gut. Also, weißt du, es ist noch nicht so, dass ich irgendwie wütend auf den Film war.
Ist noch kein Tarkovsky, null Punkte. Also, da sind wir doch weit entfernt. Also, es gibt noch schlimmere Filmemacher als der Typ, der hier
ja.
den Street Fighter-Film gemacht hat.
Joey Unser.
Ja.
Aber das ist mal Commitment, ey. Erst ein Kurzfilm, dann diese Serie, dann noch eine Serie. Also wer weiß, vielleicht kommt da noch mehr von ihm.
Werden wir sehen. Du kannst deine Filmografie dann weiter verfolgen. Mhm. Erik, willst du?
Ja, kann ich machen.
Hau raus.
Mein Film heißt Targets aus dem Jahr 1968, auf Deutsch Bewegliche Ziele.
Warum sagt mir das was?
Das ist ein Film von Peter Bogdanovich.
Ach.
Das ist ein Film, wo Roger Corman, quasi einem Schauspieler, hat Roger Corman noch zwei Drehtage geschuldet. Der spielt auch hier in diesem Film mit. Und der heißt, der Rollenname des Films ist Byron Orlok. Jetzt könnt ihr mal raten, wer es ist.
Der heißt Orlok.
Mhm.
Weißt du es?
Graf Orlok. Aber wer war nochmal Graf Orlok? Das ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen hat.
Ja, geschossen. Das ist richtig Boris Karloff.
Na eben.
Boris Karloff hat quasi hat Herrn Corman noch zwei Drehtage geschuldet. Und der Film fängt auch ganz interessant an, weil in dem Film wird The Terror gezeigt, ganz am Anfang. Den hattest du schon mal rezensiert.
Ja, eben, den Film.
Genau.
Okay.
Wo Jack Nicholson ja so eine seiner ersten Rollen oder seine erste Rolle und auch mit Boris Karloff.
Mhm. Ach ja.
Und der wird in diesem Film quasi, jetzt habe ich wieder quasi gesagt, gezeigt.
Quasi und dann wird gefüllt.
Und dann zoomt es da raus und man sieht halt Byron Orlok, also Boris Karloff, da stehen als gealterten Schauspieler, der halt sich so ein bisschen wie in der falschen Zeit führt. Also und sagt, er gehört hier nicht mehr, also das ist nicht mehr seine Zeit, Schauspieler zu sein und will auch den nächsten Film, der schon irgendwie angekündigt ist, mit ihm nicht mehr machen. Also denn er ist im Prinzip ein gealterter Schauspieler und die haben sich gerade diesen Film angeguckt. Mhm. Und Peter Bogdanovich spielt auch, der den Film gedreht hat, der spielt halt auch mit. Und der ist sein Manager in dem Film.
Ja, der war ja öfter mal vor der Kamera zu sehen.
Genau. Der hat sich auch... Er hat sich auch erstmal kurz eine Szene in den Film reingeschrieben, wo sich mit Boris Karloff zusammen ins Bett legt. Nachher später im Hotel.
Okay.
Also keine Sexszene, aber das ist halt dann, die saufen halt zusammen ein und dann pennen sie halt in einem Bett. Mhm. So. Auf jeden Fall hat der Film, geht dann noch eine zweite Handlung auf. Man sieht dann einen anderen Mann, der einen Waffenladen gibt, einen Schokoriegel essen, sich erstmal ein Gewehr kauft, Munition dazu. Und dann mit einem riesen Sack Gewehre sich auf bei so einer Fabrik auf so ein Silo oben drauf legt und wahllos auf Leute auf der Autobahn schießt.
Oh fuck.
Und
okay, ist ja krass.
Der hat auch dann, also passiert davor noch was, das will ich jetzt aber nicht verraten, weil das war dann schon, fand ich schon ganz schön dolle.
Mhm.
Und nachdem dann ein Mitarbeiter dieser Fabrik mitbekommen hat, dass da irgendwas nicht stimmt und nach oben geht, auf dieses Silo hochläuft, wird zwar allen auch erschossen, aber er muss dann halt flüchten, lässt die Hälfte seiner Waffen liegen und flüchtet in ein Autokino. Und dann führt die beiden Filme wieder zusammen, weil es wird wieder ein Film von Byron Orlok gezeigt. Ach. Und der soll dann dort nochmal auf die Bühne. Und in diesem Autokino, weil die ja alle ihre Filmdings haben, naja, wird dann halt auch, werden auch noch Leute erschossen von dem Amokläufer und dann, wie der Film dann ausgeht, will ich jetzt nicht weiter erzählen.
Okay, das ist ja abgefahren, Alter. Das hat ja nicht nur eine Metaebene, oder? Also.
Das wird sogar der Filmvorführer, also der Filmvorführer wird noch erschossen, das kann ich jetzt noch verraten, so. Das hat auch noch diesen Meta-Effekt, so.
Naja.
Das ist vorbei und Film und, naja, also.
Das ist ja abgefahren, Alter. Ich finde das jetzt schon ziemlich geil.
Das klingt flashig. Jetzt hat er noch nicht gesagt, wie er es fand. Also, aber
also so ich war,
storytechnisch von Experimenten klingt es erstmal
also
recht, wie heißt das, seiner Zeit voraus.
Ja, aber Moment, aber das heißt, der flieht dann und dann macht er da wahrscheinlich weiter.
Ja,
oder?
Genau. Der okay. macht da in diesem Autokino drin weiter.
Mhm.
Und
bleiben wir dann den Rest des Films ja im Autokino?
Ja. Der okay. hört dann auch da auf.
Das ist ja cool.
Wenn man den noch in einem Autokino sehen könnte. Wie abgefahren wäre das denn?
Ja, Mann.
Das wäre geil.
Also, ja, also dann entsteht dann logischerweise dann auch eine Panik, also auf der Autobahn ja dann schon. Dann ist dann irgendwie eine Frau, die dann aussteigt, weil ihr Mann erschossen wurde, im Auto rumrennt, dann wird sie noch zum Opfer und so. Also das haben sie schon, ganz schön, also ist jetzt nicht mega drastisch, man sieht halt die Einschüsse. Aber das ist halt dann im Autokino gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird ein Vater erschossen und man sieht halt den Sohn daneben sitzen und der Vater liegt dann halt so und dann schwenkt die Kamera so raus, du hörst den nächsten Schuss und dann ist halt Ruhe, weil der die ganze Zeit davor wimmert. Okay. So, also das, oh, jetzt bin ich zu weit vom Mikro weg.
Wow.
Also für 68.
68 meinst du. Ey, ja. Also war das da schon, ich meine, in den USA wahrscheinlich, seit es Waffen gibt, gab es immer schon Bekloppte, die damit rumrennen und Leute erschießen, aber dass so dieses Ding, was ja leider in den letzten Jahren echt sehr viel mehr Fahrt aufgenommen hat, dass du irgendwelche Leute hast, die sich halt eben in einem Hotelzimmer verbunkern und dann wahllos auf klar, Leute schießen und so.
Kennedy war da vorher. Also 68
war ja ein gezieltes Attentat.
Ja gut, also, aber
eben das ist nicht, ich nehme so viele Leute mit, wie geht. Genau. Weißt
er
du,
meint
so.
Ja schon diese Sniper, die dann auf den Menschenmassen
ja, eben. Gezielt. So, die halt einfach wahllos möglichst viele
da
Leute
schon eine Menge.
Also ich glaube, also
aber gab es das davor schon?
Ja, ja, also ich glaube, ich habe was gelesen, ich kriege das jetzt immer nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, das gab kurz vorher oder gab es so einen ähnlichen Fall und die hatten auch Probleme, den rauszubringen. Irgendwas war da an den Facts.
Ja, eben, also wie gesagt, in den USA gab es schon immer viel zu viele Waffen und deswegen gab es wahrscheinlich auch Bekloppte, die das ausnutzen. Jetzt aber ich finde es schon krass, so einen Film zu machen zu der Zeit, ne?
Klingt auf jeden Fall so ziemlich revolutionär, aber jetzt ist Roger Corman auch bekannt dafür, dass sein Film ein bisschen trashy aussehen.
Naja, Roger Corman hatte ja nur bedingt damit zu tun, weil Roger Corman hat ja im Prinzip nur diese, also er hat ja Peter Bogdanovich den Film gegeben, mach den Film, bleib unterm Budget und du kriegst 2 Tage halt Boris Karloff, weil der schuldet mir noch 2 Drehtage. Und dann, wir nutzen quasi am Anfang The Terror.
Ja.
Und dann, und du kannst den halt dafür nutzen. So.
Aber Roger Corman würde als Produzent oder bei Filmen, wo er drinsteckt, auch wenn er jetzt einen namhaften Regisseur oder irgendwelche Stars hat, würde er trotzdem keine 20 Millionen reinpumpen. Ich drück's mal so aus. Also
ja, ich habe leider keine Zahlen für den.
Ich will auch keine Zahlen. Aber sieht das billig aus oder ist das?
Nein.
Gar nicht.
Also
es wirkt wie eine normale Produktion.
Ja, also das, also für die Zeit auf jeden Fall. Ist ein bisschen ausgewaschenes Bild so, aber.
Ausgewaschenes Bild?
Naja, also es ist halt schon Farbe jetzt, aber es ist halt noch nicht so. Ist nicht so. Manchmal hat man es ja, dass das zu viel Farbe ist.
Ist dein Laptop mal sauber gemacht.
Mann.
I'll tell you what it was about. It was about an hour and a half too long.
Ach, so ein bisschen so diese Columbo-Optik. Okay.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, war auf jeden Fall ganz gut unterhalten mit dem Film.
Ganz gut unterhalten, sagt er.
Ganz gut unterhalten, sagt er.
Also auf dem Filmplakat steht halt drauf, I just killed my wife and my mother. I know they will get me, but before that, many more will die. Das steht halt auf dem Filmplakat noch mit drauf. So.
Okay, wow.
Aber wie gesagt, in diesem Verwobenen mit dieser alternden Schauspieler und dann diese und wie sie es dann auch wieder zusammen trifft, haben sie, also ich fand es gut, wie sie es dann aufgelöst haben.
Okay, aber also so richtig begeistert klingt es trotzdem nicht, weil irgendwie, ich hätte halt erwartet, dass diese Meta-Ebenen dem Ganzen schon noch irgendwie, du hast ihn schon gesehen?
Nee, aber also ich wollte ihn gerade auf meine Watchliste schieben, aber der ist schon auf der Watchliste. Also insofern, der ist da schon drauf. Im Grunde genommen hat Erik...
Vielleicht ist der auf irgendwelchen Listen.
Der wird wahrscheinlich bei irgendwelchen Listen bei sein.
Ja, ich glaube, das ist 1000
Schneiderliste.
Ja, irgendwie so.
Guillermo de Toro's Film Recommendations, Recommendations und 1001 Movies You Need to See Before You Die von Schneider. Also diese beiden, das sind gleich 2 Listen, die ich bei mir gespeichert habe. Insofern, da ist er drauf, deswegen habe ich den schon auf dem Schirm. Aber klingt interessant.
Ja, finde ich auch. Würde ich gern sehen.
So, wie gesagt, ich war die Zeit, das war auch 90 Minuten, der ist relativ schnell durch. Oh, so, okay. Also kann man wirklich machen. Also ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Offenbarung so, also aber das hat schon geklickt, also auch wie dann halt man halt Boris Karloff in dem Film halt auch ansieht, okay, ich habe keine Lust mehr auf diese Schauspieler sein, weil ich passe hier nicht mehr so richtig her, das kommt halt schon rüber. So auch dieses ganze Business, was dahinter steckt, so mit seinem Management und seiner Assistentin und so, das ist dann das kommt schon rüber, so, dass dann, und dann auch diesen, ich muss jetzt zu diesem Termin, weil ich muss da jetzt in dieses Autokino, hab da eigentlich gar keine Lust drauf, so, das ist dann, und also, kann man wirklich machen. So, dann würde ich sonst zu den Punkten kommen.
Wenn ja, hau raus, klar.
IMDb ist bei 7,3 von 10, bei 13.300 Logs. Und wo ist jetzt hier? Da. Und Targets ist bei Letterboxd bei einer 4,0. Tatsächlich. Oh.
Sehr gut.
Okay. Tja, gestern haben wir einen Tipp raus.
7,5.
Den finde ich richtig gut. Nehme ich auch.
Korrekt.
Korrekt.
Nicey nice. So, guess, würde ich sagen.
Ja. Jetzt haben wir unseren Horrormonat, Schocktober. Der Halloween-Monat ist ja um. Wir sind jetzt mitten im November. Aber ich habe ja trotzdem Slasher angeguckt. Darf man das? Ist die große Frage. Aber passenderweise habe ich mein Buhmann, den du gerade fälschlicherweise in meine Richtung gemacht hast, muss eigentlich in die Richtung machen. Weil Erik ist nämlich auch gleichzeitig der Schuft, der meine Chronologie komplett durcheinander gewürfelt hat. Das ist so, wie wenn man bei Domino Day mittendrin irgendwie einfach so ein paar Steine umtritt und so und dann wieder von vorne anfangen muss. Es geht um Freitag der 13., wo er wahrscheinlich versucht hat, von vornherein Lee von dieser Reihe zu begeistern und es gescheitert nach zwei Versuchen. Ja. Jetzt mache ich mal mit meiner Chronologie weiter, wo ich stehen geblieben bin und rede über Freitag der 13., den sechsten Teil Jason lebt, alias Jason Lives, Friday the 13th, Part 6. Hast du ihn gesehen? Okay, die überflüssigste Frage aller Zeiten. Aber Erik kennt sie alle, oder?
Ja, ich habe sie alle gesehen.
Er hat sie alle gesehen, okay. Ich habe sie definitiv nicht alle gesehen. Ich weiß, dass ich diesen Jason X und so, den kenne ich noch nicht. Also den habe ich auch damals nicht gesehen. Mit der eigentlichen Reihe weiß ich nicht, wie weit ich damals gekommen bin, muss ich zugeben. Also das fällt mir jetzt schwer, das nochmal irgendwie zuzuordnen. Ich werte das jetzt mal als Erstsichtung und rede jetzt über den sechsten Teil. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, weil ich den fünften rezensiert habe. Es war irgendwann vor dem ersten und zweiten, die wir dann hier als Auftragsfilme hatten. Und es ist interessant, weil Paramount fragte Tom McLaughlin, der hier der Regisseur ist, der vorher nur einen einzigen Film namens One Dark Night gemacht hat, ob er den nächsten Freitag der 13. Teil machen will. Und er kannte aber nur den ersten Teil. Also ist er zu Paramount gefahren, hat sich in dieses Kino von ihm gesetzt und hat sich erstmal alle fünf Teile angeguckt, die bis jetzt gedreht worden sind, back to back in einem Abendzug.
Der Arme.
Und speak for yourself. Und danach ging er zu den Produzenten und fragte, kann ich ihn ironischer machen? Kann ich den Film irgendwie witziger gestalten und so mit mehr Humor, so ein bisschen so als Partyfilm? Und er bekam die Antwort, kannst du machen, solange Jason nicht der Witz ist. Er muss also immer noch eine furchteinflößende Figur sein, vor der die Leute Schiss haben. Und der darf nicht zu einer Witzfigur verkommen. Alles andere kannst du gestalten, wie du willst. Und McLaughlin sorgte dann wahrscheinlich bei IMDb für die Genrebezeichnung schwarze Komödie, die dieser Freitag der 13. Teil trägt. Und ich bezweifle, dass das die anderen Teile davor irgendwie als Attribut dazu stehen haben. Also bei dem sechsten steht tatsächlich auch noch Komödie mit bei. Und schon in der Intro gibt's eine Bond-Hommage, Alter. Nur nicht, dass James Bond hier aus der Pupille mit einer Knarre schießt, sondern wir sehen halt Jason mit einer Machete, der irgendwie Richtung Kamera seinen Schnitt macht. Das ist skeptisch. Das ist geil, Alter. Alter, wenn ihr irgendwas nicht nachvollziehen kann, irgendein Genre oder irgendein Film, dann guckt er mich immer so entgeistert an.
Ja, weil ich mich halt sofort frage, ob das nicht der Moment ist, wo man sagt, Alter, was zur Hölle?
Naja, vor allen Dingen sollte Jason, also soweit ich es verstanden habe, sollte Jason ja nicht zur Witzfigur bekommen. Hier ist er halt eine James-Bond-Parodie, ist schon ein Intro so. Ich dachte so, okay, das habt ihr lange durchgehalten, auf jeden Fall, dieses Versprechen. So, aber
wie fandst du das denn? Also jetzt mal nur bis dahin.
Das fand ich schon befremdlich. Und ich fand einiges befremdlich, weil wenn du mich fragst, ist Jason keine Komödie. Und der
soll, aber vielleicht sollte er das
der
sein.
Soll bierernst die Leute abmetzeln, Alter, und nicht da irgendwie nicht so eine Humornote mit reinbringen.
Also wenn da Dark Comedy draufsteht, habe ich schon ein bisschen mehr Bock, muss ich sagen.
Ja, ja, dir könnte der auch gefallen, also mehr als die anderen Teile, aber für mich fällt er aus dieser Reihe raus. Aber viele bezeichnen den sechsten Teil tatsächlich auch als Lieblingsteil. Ich glaube, Dennis Ach gehört so. Dazu, die sagen, der sechste ist der beste, okay. Weil der so ein bisschen anders ist und weil der sich nicht so ernst nimmt. Aha. Aber ey, warum sollte sich Jason als Beinhalter-Killer und als König der Slasher nicht ernst nehmen. Also ich verstehe nicht, wo das Problem
ist. Ja, aber wenn es eine Bond-Hommage ist, ist es ja trotzdem ernst genommen.
In Teil 5 haben sie ja diesen Kniff gemacht, wie bei Halloween, einfach mal zu sagen, so, also obwohl anders, nee, ein bisschen anders, aber auf jeden Fall ist es ja, oh, jetzt habe ich nicht spoilern. Egal.
Doch, spoiler mal, ist okay.
In Teil 5 war es ja nicht Jason. Da war es ja quasi ein Trittbrettfahrer. Und jetzt haben sie quasi ja dann wieder den Reboot gemacht, weil bei 4 ist er ja eigentlich durch Tommy Jarvis hinüber. So, das ist ja diese Szene mit der Machete, wo er mit dem Kopf so runterrutscht.
Richtig.
Und
okay, nochmal Spoiler für 4. Das hast du nicht nur einfach gespoilert, sondern beide.
Das ist praktisch, ich muss mir die alle nicht mehr angucken.
Und dann ist ja in 5 gab es...
Spoiler-Fahrer-Klingel hier von uns hier nachträglich.
Was zur Hölle? Seit wann ist das?
Gab es ja dann halt diesen Kniff so von wegen, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. So. Und jetzt ist ja dann, dass da neben diesem Reboot dann, wo sie Jason wieder zurückholen. Weil
jetzt erzähl doch nicht den ganzen Film, ich habe doch gar nicht angefangen. Alter.
Ja, okay.
Ja, aber ja.
Ach, deswegen Jason Lives, oder wie?
Ja, sind wir noch nicht. Aber er hat mit Frankenstein eine gute Vorlage gemacht. Ich drück's mal so aus. Mhm. Weil jetzt haben wir den 5. Teil schon gespoilert. Und Tommy Jarvis in dieser psychiatrischen Anstalt sollte als neuer Jason etabliert worden sein. Weil er in diesem Teil und so weiter ist so ein Typ, wo Morde begangen sind und so weiter. Und er ist halt so ein Insasse in dieser psychiatrischen Anstalt, wo dann am Ende angedeutet wird, das ist der neue Jason, das ist Jason.
Ach, weil der Alte ist tatsächlich irgendwann gestorben.
Der Alte ist im 4. Teil gestorben, schon davor, richtig. Mhm. Und der ist begraben und liegt auf dem Friedhof. Und Tommy Jarvis, der in dieser psychiatrischen Anstalt Pinehurst durchgedreht ist, und sich selbst für Jason hielt. Hier kam übrigens ein anderer Schauspieler ins Spiel, weil der alte Schauspieler aus dem vorigen Teil war noch nicht mal irgendwie, hat nicht Jarvis nochmal gespielt, deswegen wurde der jetzt umbesetzt.
Sprechen wir jetzt über den 4. oder den?
Nee, wir sprechen jetzt über den Teil, über den ich jetzt rede.
Okay.
Und das, was er macht, als er aus dieser psychiatrischen Anstalt rausgekommen ist, ist mit seinem Kumpel zum Grab von Jason zu fahren, um die Leiche zu vernichten. Weil damit will er seine Albträume beenden, damit will er praktisch Closure. Indem er die Leiche ausgräbt, den verbrennt, hat Benzin dabei und will die vernichten. Die beiden graben, öffnen den Sarg auf und da drin ist die verweste Leiche von Jason, voller Maden und Würmer in seiner Fresse. Also der ist komplett irgendwie schon verwest. Und das ist alles sehr gothic, weil es regnet, es blitzt, es donnert an jeder Ecke. Weißt du, die sind irgendwie mitten in der Nacht und graben diesen Friedhof aus. Und in seinem Wahn, als sie diesen Sarg öffnen, schnappt sich Tommy halt irgendwie so ein Stahlkreuz, so ein großes, und sticht dann immer wieder auf die Leiche ein, halt irgendwie so, weil er so wütend ist und weil er so sauer auf dieses Trauma ist. Und dann gehen die raus aus diesem Grab, er will halt das Benzin jetzt übergießen, will das vernichten und es donnert und regnet und blitzt nach wie vor. Und einer dieser Blitze trifft diesen Metallkreuz oder diesen Stahlstab, der praktisch in der Leiche noch hängt. Und dadurch erweckt er die Leiche von Jason wieder zum Leben. Das ist das klassische Frankenstein-Ding.
Lies Gesicht. Oh mein Gott.
Ist klar. Logisch.
Ja. It's alive, ja, sag ich ja. Nur. So, der Kumpel von Tommy überlebt Jasons Comeback nicht. Das können wir erwähnen. Tommy aber gelingt die Flucht. Und Jason macht sich auf zum umbenannten Crystal Lake, heißt jetzt nämlich Forest Green. Und meuchelt halt die Campleiter und ihre Freundin, die da irgendwie gerade. Warum
heißt Crystal Lake nicht mehr Crystal Lake?
Naja, weil die Stadt umbenannt worden ist und das Camp umbenannt worden ist, damit die nicht an die Gräueltaten von Jason erinnern, sondern praktisch nochmal auf Null sind und deswegen sich umbenannt haben. Deswegen heißt es jetzt nicht mehr Crystal Lake.
Ja.
Ja?
Mhm.
So. Das heißt jetzt Forest Green.
Okay.
Und Forest Green will halt nichts mehr von diesen alten Morden und Killern wissen und dann taucht Jason da wieder auf und metzelt hat alles mögliche ab. Freundin, Gotcha-Spieler im Wald, den Friedhofswärter und alle, die sich so in den Weg stellen.
Müssen sie schon wieder umbenennen, ey.
Und die Sheriffs, das sind so die Gedanken, die Lee sich macht, wenn er sich so einen Film anguckt. Also, wie haben sie denn diesen Stein da, diesen Special Effekt da den Berg runtergerollt? Anstatt sich an irgendwie an den Kind zu erfreuen, nein. Die Sheriffs beschuldigen aber den gerade aus der Psychiatrie gekommenen Tommy, weil der sich nämlich sehr verdächtig verhält und weil der nämlich sowieso schon aus der Psychiatrie kommt und die sagen, der hat diese ganzen Morde begangen. Und der muss jetzt parallel seine Unschuld beweisen, während Jason da sich durch die Gegend metzelt.
Mhm.
Und er kriegt ein bisschen Unterstützung von der Tochter vom Sheriff, Megan. Die steht ihm bei und hilft ihm so ein bisschen bei seiner Aktion. Kannst du, ja, du kannst den 6. Teil noch ganz gut auseinanderhalten, wie ich raushöre.
So ein bisschen, ja.
Okay.
Fandst du das denn jetzt lustig, was da passiert ist, wenn du sagst, hat es Comedy-Elemente drin?
Naja, sagen wir mal so, nicht nur Comedy-Elemente, sondern auch diese fantastischen Elemente mit dem Kreuz und so, das ist schon sehr absurd. Also jetzt wird's so zu so einem Fantasy-Ding, zu so einem Highlander. Jason wird jetzt zum Highlander. Also man kann hier ab diesem Teil, kann man glaube ich nicht mehr ernst nehmen, was so richtig passiert.
Der erste, dritte Teil. Jetzt ist er ja, du hast gesagt, Maden in der Fresse und so. Das heißt, er schnappt sich dann wahrscheinlich relativ schnell seine Maske wieder?
Ja, genau.
Ah, okay.
Die Maske wird halt convenientweise so von den Jungs mitgebracht.
Ach, das.
Weißt du, weil sie die Maske natürlich mit zerstören wollten so und die setzte sich dann auf und mordet weiter.
Mhm, alles klar.
Er hat dann die Maske auf und ist dann dieser Hühne, den wir halt kennen. Und du hast wirklich ein paar intelligente Metamomente, weil du hast so ein Liebespaar in einem Auto, weißt du, die halt durch die Gegend fahren und irgendwie eine Stelle zum Rummachen suchen. Und dann tritt sie halt voll auf die Bremse und er sagt so, ja, warum bremst du denn? Und sie sagt so, ja, ich glaube, wenn ein maskierter Mann irgendwie im Wald alleine rumsteht, bewaffnet, dann ist das, ich hab schon genug Horrorfilme gesehen, dann ist das grundsätzlich kein gutes Zeichen. Und so ist es auch. Da steht dann Jason und fängt dann auf, die einzumeucheln und so. Der Typ übrigens, der Freund von ihr, wird gespielt von Tony Goldwyn. Das war sein Filmdebüt. Also den haben wir zuletzt erst gesehen bei One Battle After Another. Und eine Sache macht der Film auch neu. Wir sehen zum ersten Mal Kinder. Weil in dem Forest Green Camp, wie es jetzt heißt, Camp Forest Green, ist so ein Schulbus mit Kindern angekommen. Das heißt, du hast jetzt nicht nur so Teenager, die in Gefahr sind, die man durchaus auch mal abmetzeln kann, sondern du hast Kinder, die plötzlich in Gefahr sind. Und du hast so ein Haus voll mit kleinen Mädchen und Jungs, die es halt zu beschützen gilt. Du hast einen Sheriff, der auch ziemlich cool gespielt ist, und du hast zwei Hauptfiguren von diesem Tommy und von dieser Megan, von diesem Mädchen, die mehr Tiefe kriegen als so andere, sag ich mal so, zukünftige Leichen vielleicht von Jason. Weißt du, also so bestimmte Figuren so in Freitag der 13. Teil, im ersten und zweiten Teil, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber Tommy Jarvis und diese Megan aus diesem Teil, die kriegen schon ein bisschen mehr Raum und bieten schon ein bisschen mehr Fleisch als andere Figuren in der Freitag der 13. Teil. Das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Aber der wurde leider an manchen Stellen viel zu albern für meinen Geschmack. Weil für mich ist das immer noch ein beinharter, ultraharter Slasher, so der erste und der zweite Teil und so. Und hier hast du halt irgendwie so eine Charaktere, so eine Bürofirma, die halt Gotcha spielt in dem Wald, weil die halt gerade so einen Fieldtrip haben. Und die sind halt alle super albern. Das sind halt so eine Bürohengste, die sich halt gegenseitig so abknallen und die werden halt von Jason dann so abgemetzelt. Und die sind halt super, also die wirken so, als wenn die aus der Police Academy gerade irgendwie rübergekommen sind, kurz mal an einem Freitag 13. Teil mitzuspielen. So eine Charaktere sind das. Völlig überzeichnet und überzogen. Die Kills wiederum sind ganz geil, aber es wirkt nicht mehr so real, weil hier werden drei Leute gleichzeitig geköpft, so, weißt du, das,
okay.
So eine Aktion hast du von Jason normalerweise selten gesehen.
Also. Ja, aber bei den ganzen Filmen ist es ja immer so, die sind ja alle meistens aufs R-Rating runtergeschnitten worden, die Filme.
Ja.
Es gibt ja bei einigen von den Filmen so Workprint-Fassungen, wo man ja dann sieht, was eigentlich gehen sollte und so, Storyboards, ja. Also die sollten ja noch viel, viel härter sein, die Filme, als sie eigentlich sind.
Ja, aber es geht ja nicht um die Härte, es geht ja um die Zeichen der Charaktere. Also trotzdem diese albernen Gotcha-Charaktere.
Ja, gut, aber
in einer ungekürzten Fassung.
Nein, aber es geht ja auf diese mit einem Schlag drei Leute köpfen.
Ja. Ja, also das kann ja, das hätte ja sein können, dass die Szene noch weitergeht. Ich kann es jetzt nicht belegen, weil ich es jetzt nicht offen habe, aber es gibt bei einigen, gibt es so Workprint-Fassungen, da sind diese Szenen noch wesentlich länger und die Charaktere waren in allen Filmen meistens irgendwie die Mädels oder die irgendwie Sex haben wollten oder die Kerle, die Sex haben wollten, die geraucht haben, die gesoffen haben, so irgendwie, die sind immer abgeschlachtet worden. Das waren halt immer die Dummen.
Nee.
Doch. Bei Jason war schon immer, selbst die beiden in diesem, na gut, jetzt bin ich schon wieder im anderen Teil. Das, aber es sind immer die gewesen, die sich halt irgendwie daneben benommen haben. Der hat ja da
der
immer.
Der hat ja den Friedhofswärter abgemetzelt und hier zwei, ein Pärchen, die gerade im Auto unterwegs sind irgendwo, die haben noch gar nichts
gemacht. Ja, die wollten aber rummachen.
Die wollten rummachen.
Ja. Die wollten rummachen. Ja, er ist auf einer Mission von Gott.
Offensichtlich, ja. Da siehst du wohl
mehr.
Er ist
der verlorene Bruce Brother.
Aber meine Kritik ist, sowas wie diese Gotcha-Charaktere in dem Wald, das ist einfach überzogen. Du hast ja diese lauten, kreischenden Teenager, weißt du, die irgendwie auf Party aus sind. Das ist ja okay. Aber hier diese Bürojobs, dieser kleine Brille, der so ein bisschen so ein Rick Moranis-Verschnitt ist, der passt halt bei Ghostbusters rein und bei Police Academy. Aber nicht in einem Freitag der 13. Teil, Alter. Und dann sind wir bei den Pärchen, die im Campingwagen praktisch irgendwie gerade am rummachen sind. Und sie reitet so auf ihm rum und sagt halt so zu ihm so, du musst durchhalten so lange, wie der Song läuft. Und der Song geht halt 10 Minuten. Und er sagt so, das schaffe ich nicht und so weiter. Der Song geht 10 Minuten. Und dann ist so ein Dialog, während sie ihn halt bumst und während ihr auf ihm rumturnt und so. Und das ist auch so super albern, diese Szene. Und er ist halt auch so ein total überzeichneter Charakter. Und das habe ich in Freitag 13. Teil noch nie so gesehen. Also das waren wirklich, du hast ja mit Kevin Bacon und so und diese ganzen Leichen, die halt Jason auf seinem Weg hinterlassen hat, hast du ja trotzdem irgendwie, auch wenn es so laute Teenager waren, waren ja trotzdem irgendwie nachvollziehbar. Aber hier wirkt es wie so, wie teilweise so ein paar, wie heißt das so, wenn man so Charaktere überzeichnet?
Comic Relief?
Nee, nicht Comic Relief, sondern wie Karikaturen. Wie Karikaturen von früheren Freitag der 13. Statisten oder Figuren. Aber er hat trotzdem ein paar geile Kills. Du hast recht, also die Zensurbehörde hat den von Anfang an sofort ein bisschen runtergekürzt. Teilweise ist der Regisseur den noch ein bisschen entgegengekommen und hat den ein bisschen gecuttet. Das heißt, der hätte durchaus ein bisschen blutiger sein können, als er war. Das hat mitunter damit zu tun, dass er auch so ein bisschen ein Party-Freitag der 13. machen wollte. Deswegen wollte er nicht jetzt zu sehr Gedärme zeigen und ultra-harte Kids, sondern es soll halt so ein lustiger Fun-Slasher werden. Und ich will keinen Fun-Slasher von einer etablierten Reihe, wo ich halt einen ultra geilen Killer, den ich halt mag, irgendwie sehe, sondern will halt das Bewährte kriegen, was ich sowieso erwarte. Und der hier macht einige Sachen anders und das gefällt mir nicht unbedingt an jeder Stelle. Aber man kann ihn trotzdem gut gucken. Also die Kills sind gut. Wie gesagt, die beiden Hauptfiguren sind gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Polizei und die Sheriffs auch eine größere Rolle haben. Ansonsten kann Jason da schalten und walten, wie er Bock hat. Ganz am Ende kommen meistens irgendwie mal Sheriffs dazu, wenn schon alles angerichtet ist. Hier spielen die tatsächlich eine größere Rolle und als sie dann schneiden, dass die Kacke am Dampfen ist, dann agieren die auch, weißt du, und versuchen den auch zu finden und durchforsten halt alles. Das mag ich auch an dem Teil und ich mag halt die beiden Hauptfiguren und tatsächlich so Tommy Jarvis.
Na, das ist schon eine ganze Menge.
Ja, sorgt halt für ein bisschen Fleisch tatsächlich, was die Entwicklung, was die Figuren angeht. Also klar, begraben die jetzt alles, was sie aufgebaut haben im letzten Teil, so mit von wegen, dass er das ist. Aber gut, drauf geschissen. Und wie Jason wieder erwacht, auch drauf geschissen. Aber der Film an sich ist okay, aber macht schon viel falsch, wie ich finde. Also mein Lieblingsteil ist es nicht, im Gegensatz zu manchen anderen. Der Freitag der 13.6. total feiert. Ich bin da so...
Na, interessant.
Ich bin dann eher bei den Ursprungsteilen. Wie ist der denn bei dir im Ranking?
3,5 habe ich ihm, glaube ich, gegeben.
3,5. Ja, aber wenn jetzt alle 3,5 sind, dann weiß ich ja trotzdem nicht, wo der im Ranking ist.
So, also auf jeden Fall besser als Teil 5. Also ich habe halt... mein erster war halt Teil 3. Der hat bei mir halt einen Stein im Brett. Ja, ob wenn es jetzt nicht der beste ist, aber das war mein erster Fall der 13, den ich gesehen habe, war halt Teil 3. Das war halt damals so
mit... Wo er die Maske bekommt, oder?
Ja, ja, nee, das, naja, das war halt früher so Schulhof, ne, wie du auch immer so schön erzählst. So irgendwie kam halt einer mit dem Tape an aus Holland und dann hat man das halt geguckt. Und dann war es egal, ob da 1, 2 oder 3 draufsteht. Das war Freitag der 13, das wurde halt geguckt.
Ja, klar.
So, hat Uli Carell den synchronisiert damals. Hallo, ich bin der Jason. Guten Tag. Kommen Sie zu töten.
Lass dich überraschen. Also,
lass dich überraschen. Ich komme,
also, meine Rede. Wenn es danach geht, ist Teil 4 mein Liebster und Teil 3 halt einfach, weil er einen Stein im Brett hat. So Teil 1 aufgrund des Twists. So.
Sag mal, Alter, wie aufgrund des Twists, Alter? Der erste ist noch eine Bombe, Alter.
Ja.
Das klingt so aber, wie von wegen, ja, das Ende war ganz nett, aber sonst.
Nein, der war schon gut, aber es, ja.
Episch war der, episch.
Episch.
Ja, übertreib halt.
Natürlich, ja, gut, da war Tom Savini noch richtig mit involviert, so. Das hat man dann schon gemerkt, so.
Ja.
Teil 2 hat mich immer aufgeregt wegen dem Sack auf dem Kopf, aber letztendlich auch noch ein guter Film. Also in der Reihe, und dann hat 5 hat mich maßlos aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, okay, ab 6 geht's jetzt wieder los. Und dann, naja, das wurde halt immer absurder. Ich glaube, Teil 7 ist dann mit auch, da fängt es dann auch an mit so Telepathie-Geschichte und so. Also da geht es dann auch noch so,
ja, ein bisschen. Ja, da war ich durch nicht.
Aber sag mal, dass die das immer wieder verändern oder da noch einen draufsetzen wollen oder was auch immer, das muss ja auch irgendwie mit einer Studioentscheidung einhergehen, dass die sagen, ja, wir müssen da irgendwie jetzt irgendwas bieten, damit die Leute überhaupt einen Anlass haben, sich dann noch einen Teil von anzugucken, oder?
Naja, die können nicht immer wieder den gleichen Film drehen, klar. Und das Interesse ist schon ein bisschen geschwunden, aber auf hohem Niveau. Weil der Film hat fast 20 Millionen eingebracht, ist aber der erste Freitag der 13. Teil, der keine 20 Millionen eingespielt hat. Also,
ach was.
Zum ersten Mal sind die unter diese Grenze gekommen. Aber da die Filme für 2-3 Millionen produziert worden sind, sind das immer noch Cash Cows.
Ja, klar.
Aber logisch, die versuchen natürlich ein bisschen was anderes zu machen. Irgendwann war im Weltraum und dies und das und gerade so. Aber der letzte Teil wurde auch komplett auseinandergenommen, wo die versucht haben, eben Jason mit einer anderen Figur zu etablieren und sagen, wir haben jetzt einen neuen Killer, weißt du.
Aber das war Jason X der letzte, oder welcher
war? Nee, Jason X kommt irgendwann, das ist der 10.
Ja, Jason X ist der 10., das ist der im Weltall.
Ja, ja. Der letzte war Jason, der 5. Teil hier, A New Beginning.
Wie kann das der 5. Teil sein? Wenn ihr jetzt gerade schon über Jason 6 gesprochen, über den sechsten Teil gesprochen haben.
Naja.
Das ging ja.
Der fünfte Teil war der, wo sie einen anderen Jason etablieren wollten.
Naja, ich meine, wo sind wir jetzt?
Bei sechs.
Sechs.
Das war sechs.
Nein, ich meine heute, wie viele Teile gibt es?
Ja, es gibt 10 Einzelteile und dann gibt es ja das ein Remake und dann gibt es noch den Freddy vs. Jason.
Ja, aber es gab zum Beispiel auch diesen hier Never Hike Alone oder so, diesen,
ja, das war
diesen
ja,
Fanfilm und so.
Diesen Fanfilm und jetzt kommt noch die Crystal Lake Serie.
Richtig.
Mhm, okay.
Und in dem Fanfilm hat übrigens hier auch der Schauspieler von Tommy Jarvis aus diesem Film hat noch eine größere Rolle gespielt. Also
okay.
Da sind schon ein paar von den alten Charakteren auch wieder aufgetaucht. Und Tommy Jarvis hat übrigens in dem dritten Film, der jetzt kommt, war wieder ein anderer Schauspieler.
Ja.
Also
ja.
In 3 Filmen taucht der Charakter auf und jedes Mal wurde er von einem anderen Schauspieler gespielt.
Ja, am 4. war es ja Corey Feldman, oder?
Corey Feldman war ein Kleiner, richtig, genau.
Ach, das ist immer die gleiche Figur, ist ja wild.
Ja, genau.
Alter.
Es lag aber daran, dass der Schauspieler aus dem fünften Teil war dann ein Newborn Christian und deswegen wollte er nicht mehr in so einem Film mitspielen. Und deswegen,
siehste,
war hat ihn gefragt,
auf Jasons Pfaden.
Oder? Richtig, aber er wollte nicht mehr.
Mhm. Hat er anständige Dinge gemacht.
Ich habe jetzt mal die Punkte gecheckt. Also der lette Film kam schon nicht gut bei mir weg. Der hat 2,5 Sterne bekommen. Hier,
welcher Teil war
New
das?
Beginning 85, den ich gerade meinte mit Corey Feldman.
Das war dann der vierte.
Das ist der fünfte.
Der fünfte. Der hat 2 Sterne gekriegt.
Ach so. Ja, du machst jetzt chronologisch weiter, hast du gesagt, ja.
Genau. Und weißt du, wer 2,5 gekriegt hat? Der dritte.
Der dritte.
Das sind für mich so die Lowlights. Also der dritte und der fünfte, die fallen beide bei mir qualitativ ab mit 2 Sternen und 2,5 Sternen. Alle anderen sind für mich echt.
Hm? Aber da kriegt er doch seine Maske.
Ja, er kriegt seine Maske, aber das ist doch der in 3D gemacht worden ist, oder? Wo du ständig, auch wenn du nicht in 3D guckst, Alter, hast du so eine bescheidene Effekte, wo er mit dem Jojo einer, da liegt einer auf dem Boden. Ach, und dann siehst du Jojo Ding. Die ganze Zeit im Boden.
Den habe ich doch auch noch gesehen.
Hast du den auch gesehen?
Hast du
den dritten noch beigetragen?
Nee, weiß ich gar nicht. Ich habe in der Liste
benutzt, weil
da ja doch.
Du hast den dritten beigetragen, damit du die Maske, damit du die Maske siehst, Alter. Was ja nie richtig gequält, ey. Ja. Für 3 Teile musste er sich ankommen.
Ja. Aber das war doch
auch noch kein Fan.
Nee, nicht so.
Ja, aber da haben sie schon mit den Perspektiven so ein bisschen für diese 3D-Geschichte gespielt, wie auch wie er den von oben durchhackt. Ja. So immer so, ne, wie er die Treppe von Händen so runter, so. Also.
Aber ey, das ist doch kein Jahrmarkt, Alter. So ein Jahrmarkt-Zirkuszelt, wo du dich da reinstellst, um irgendwelche 3D-Effekte zu sehen.
Ja, aber das war doch in den 80ern auch, dann hatten die alle irgendwann, oh scheiße, man kann so mit einer blau-roten Brille kann man so Effekte erzeugen. Jetzt machen das alle Filme. Es hat auch jeder Film hat irgendwie, wo es mehrere Teile oder einen dritten Teil gab, selbst Jaws hat den dritten in 3D gemacht.
Ja, deswegen ist es auch so ein Meisterwerk, so ein zeitloses.
Aber das ist ja, glaub noch nicht mal, das ist ja einfach eine Entscheidung seiner Zeit gewesen.
Ja, die sollen da nicht so rumexperimentieren an der Reihe, Alter. Die haben mit dem ersten und zweiten ganz normalen Slasher etabliert, dann sollen die so weitermachen und nicht auf einmal ein James Bond Hommage in die Intro einbauen.
Mann.
Ich bin empört.
Merkt man gar nicht. Guess Finesse mal wieder.
Das ist halt wie mit wenn Terror eine neue CD macht, so, das kennst du eine, kennst du alle, das ist halt so.
Party-Slasher. Okay, was man noch sagen könnte, ist, dass hier ein paar Alice Cooper-Songs auf jeden Fall im Soundtrack drin sind. Das ist ganz cool. Also der ist so mehr Hardrock als die anderen Freitag der 13. Teile.
Das passt dann aber auch wieder zu diesem angehaucht.
Klar, zu dem satirischen. Gothic. Ja, so ein bisschen auch dieses College-Ding. Ach so, angehaucht hier wegen Frankenstein. Ja, ja. Aber hier schon eine Menge hier reingeworfen. Mhm. Ist jetzt nicht ein ganz beschissener Teil, aber es rangiert auch nicht unter den besten. So würde ich ihn mal eintakten für euch fürs Punkteraten. Und dann würde ich mal zu den Punkten kommen. Mhm. Film ist von 86 und geht knapp 1,5 Stunden in den Dreh. Und ich bringe die Punkte. IMDb 6,0 und auch ich habe einen sehr roten Metascore, 30. Und Letterboxd ist bei einer 3,2.
Ich sag 6.
Ich sag 4,5.
Da lacht er nur.
Das ist alles Glück. Dieser Scheiße hat nur Glück.
6 Punkte, Alter.
6? Okay. Das klang jetzt eben ein bisschen anders. Das hat mir jetzt verunsichert mit deinen 2 und 2,5 und was
nicht. Warum war Lee nicht verunsichert?
Tja,
weil er professionell ist.
Aber 2,5 waren noch Sterne. Und
nee, ja, aber 2,5.
Du hast schon recht, von 2,5 zu 3 ist im Grunde kein großer Sprung.
Das hat dich mit der Zahl jetzt indoktriniert oder was? Du.
Okay. Oh, warum denn indoktriniert, Alter?
Indoktriniert.
Deswegen hatte ich jetzt 4,5, dachte ich so, naja, rangiert auch in der Ecke so, aber gut, egal. Dann wohl wieder kein Los für mich.
Naja, wir haben ja noch einen Film.
Wir haben noch einen Film.
Wir haben noch einen Film, wo wir Feuer raten. Also kann ja noch was passieren.
True. The Window nämlich jetzt. Das unheimliche Fenster, ja, wie auf Deutsch.
Das unheimliche Fenster, The Window, richtig. Ja, ja.
Vor allem, warum ist denn jetzt auf einmal dieses Fenster unheimlich? Was ist das denn schon wieder für ein Käse, ey?
Naja, nicht das Fenster ist unheimlich, sondern das andere Fenster von den Nachbarn ist unheimlich.
Ja, und das ist auch nicht richtig, weil das Fenster an sich ist nicht unheimlich, aber egal.
Du hast vielleicht ein Trauma von Fenstern, wenn du sowas siehst.
Tja, wer hat uns den beschert?
Gucken wir mal rein.
Mhm.
Welcher Unhold das war.
Is it funny? Yeah, very.
Ernie, altes Haus. Von Ernie kam der.
Ernie, okay.
Ja.
The Window aus dem Jahr 1949 und wir raten Punkte.
Jawohl.
So, wer fängt an?
Ich will anfangen, oder?
Nee, ich glaube, ich muss anfangen, weil ich vorne liege und das der letzte Film ist, das haben wir irgendwann mal so verabredet. Okay. Ich habe mir für Guess 7,5 Punkte notiert, weil ich mir vorstellen kann, dass der hier ein bisschen was gut fand.
Mhm.
Und für Erik habe ich mir keine Punkte notiert. Ich sag 7. Ich glaube, das ist bei Erik immer ein ganz, ganz guter Tipp.
Erik ist immer recht persönlich bei Filmen und beim Raten und bei Punkten allgemein. Deswegen sage ich auch eine 7.
Aber ist Erik nicht auch so ein bisschen hakernmäßig unterwegs, dass du oft bei 3,5 landest, einfach nee. Sternemäßig?
Ja, also meine
Leistung ist manchmal auch sehr euphorisch.
Oder? Genau, also ich bin auch schon, also wenn ich einen Film wirklich gut finde, gebe ich ihm auch wirklich dann die Punkte. Aber
volle Punktzahl.
Ja.
Da kennt er nichts.
So bei Battle After Another und so, was auch so, ja. Bei 5 und so, oder?
Genau.
Da gibt es also keine dazwischen.
One Battle After Another, der Paul Thomas Anderson Film?
Ja.
5?
Ja. Nein, nicht 5 Punkte, also 5 Sterne.
Ja, ja, meine ich ja. 5 Sterne.
Ja.
Im Ernst.
Ich fand den gut.
Fand er gut.
Also ich fand ihn wirklich gut.
Fand ich gut? 5 Sterne.
Naja, nein, aber also ich saß im Kino und war nicht in einer Minute gelangweilt, dass ja immer was passiert. So. Also
ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Indiz. So, Guess, du musst noch einen zweiten Tipp abgeben.
Ja. Lee. Wie fandst du denn das Spektakel hier? Ich sag, ist ein großer Risikofaktor, ob der Junge dir auf den Sack ging.
Mhm.
Wenn das wieder eins von den Filmen ist, wo der Junge dir auf den Sack geht, dann verkacke ich jetzt gerade mit dem Punkt. Wenn der Junge dir nicht auf den Sack ging, dann glaube ich, bist du ein bisschen höher. Ich sag mal 6,5. Okay, der Junge ging.
Nein, aber das ist ein Riesenfaktor. Hat er schon recht?
Ja, ja. Deswegen bitte Auftragsfilme nichts mehr mit Kindern. Also.
Aber du weißt schon, dass wir Krieg der Knöpfe hatten und da auch eine Menge Kids mitgespielt haben.
Ich muss auch noch raten, bevor wir jetzt hier loslegen.
Ja.
Also.
Guess ist bei 6,5 und Lee ist bei 5.
Okay.
Das wird ja immer besser, ey. Oh, geil. Das ist lustig, ey. Ja, ja. Tetzlaff hat diesen Film gemacht und der ist ja eigentlich mehr DOP als Regisseur, ne? Weil 115 Credits als Kameramann oder DOP und ganze 15 Regie-Credits. Riff Raff ist vielleicht ein Film, den man von ihm kennen könnte. Aber so die Riesenfilme sind jetzt nicht dabei, ne? Also die großen Klassiker.
Nee, nicht wirklich.
Hat er nicht gemacht und dieser Film ist ja auch wieder so ein Modell, ist von RKO und die haben den schon 47 gedreht.
Mhm.
Und dann war RKO, also respektive hier RKO-Chef Howard Hughes, überhaupt nicht begeistert von dem Ding und hat den zurückgestellt. Und dann wurde der erst 49 veröffentlicht.
Ja.
Und dann gab es ja diese...
Wurde ins Giftfenster gestellt.
Dann gab es damals...
kurzer Lacher. Kurzer Lacher gab es.
Wie hat Erik vorhin so schön gesagt, für die Uhrzeit gar nicht schlecht. Ja,
das reicht
nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist die Primetime von Guess, ne?
Ja, das muss man mit reinspielen. Ja.
Ich drück mal den hier.
I underestimated you.
Ja, sehr gut.
So, und dann
ich glaube, dass ich weniger Redewendungen durcheinander bringe um diese Uhrzeit als normalerweise.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Das die Quote ist besser. Werden wir dann im Nachhören feststellen.
Das stimmt, ja.
Das Ding ist, damals gab es ja noch diese Jugend-Oscars.
Mhm, okay.
Ne? Und da hat Bobby Driscoll, der ja hier den Jungen spielt, übrigens die Stimme von Peter Pan.
Die mussten den auch von Disney sich ausleihen.
Ja, ja.
Der war bei Disney unter Vertrag.
Der war der erste, der so einen durchgehenden Deal mit Disney
richtig bekommen hat. Und das waren harte Verhandlungen, den überhaupt für einen anderen Film bei dem Disney.
Der steht ja sogar im Intro auch dabei, ne? Dass so, so mit so einem Dank an Walt Disney oder.
Ja, die mussten erwähnt werden.
Dass der halt ausgeliehen wurde, ja. Und der Witz ist, der war dann eben für so einen, hat dann so einen Jugend-Oscar bekommen und war da dann halt schon 13 Jahre alt und damit halt einfach irgendwie 3-4 Jahre älter, als er den Film gedreht hat. Hm. Wie absurd. Bis irgendwie 3-4 Jahre später kriegst du einen Oscar für den Film. Naja, aber es hat eben gedauert, bis der rauskam und der war ja dann noch Oscar nominiert für Schnitt.
Ja, richtig.
Ging leer aus.
Ja.
Ja.
Habt ihr schon mal vorher irgendwas von dem Film gehört?
Nee.
Auch nicht.
Mm-mm.
Ging mir auch so.
Basiert aber hier auf einer Geschichte von Woolridge hieß die Dame, ne? Cornell Woolridge.
Mhm.
Und das Ding hieß The Boy Cried Murder. Ja.
Ja.
Drehbuch von Mel Dinelli und eben Ted Tesla Regie. Aber nee, ich hab mir auch überhaupt nichts gesagt und ist ja auch kein besonders langer Film, ne? Mit einer Stunde 13.
Das stimmt, ja.
Recht knackiges Ding.
Mhm. Ja, und auch hier wieder schwarz-weiß, wie ich vorhin erwähnt habe.
Mhm.
Obwohl es 1949 natürlich schon den Farbfilm gab. Aber
ja, aber es sieht schon alles danach aus, als hätte niemand so richtig an das Ding geglaubt. Also mit der ganzen Veröffentlichungsstory und so, ja.
Das stimmt, durchaus. Dabei hat man ein paar namhafte Leute im Cast, also so gerade so Arthur Kennedy und so, der den Vater von dem Jungen spielt.
Ja, Mann.
Ist ja definitiv ein gestandener Schauspieler, der, glaube ich, schon fünffach im Oscar-Rennen war, Alter.
Der war und fünffach Oscar nominiert, immer leer ausgegangen.
Ja, ich habe keine gesehen von seinen Oscar-Nominierungen, aber Lawrence von Arabien war er zum Beispiel auch dabei und so.
Ja.
Und große Filme gespielt.
Ja, und auch der den Nachbarn spielt, Paul Stewart, der war auch in Citizen Kane und so. Also es sind schon
definitiv
alles, das sind alle Leute, die hier mitspielen, haben über 100 Credits.
Ja, große
Filme. Also vom Jungen mal abgesehen, weil der ist ja mit 31 schon gestorben.
Ja, Drogensucht, Alter. Den haben sie echt in so einem.
Eine Opiumhöhle gefunden?
Nee, in so einem verlassenen Haus tatsächlich gefunden und haben wirklich ihn dann so als John Doe beerdigt und so. Krass. Und haben erst später rausgefunden, dass das der Schauspieler ist, weil die konnten ihn nicht zuordnen.
Ja.
Wild.
Schon krass.
Mhm. Ein
ziemlich abruptes Ende gefunden, seine Karriere.
Ja.
Ja, und Paul Stewart, der den Nachbarn spielt, also den auch wieder den Mann von diesem Ehepärchen, den kenne ich aus Kaltblütig in Cold Blood.
Da
spielt er einer
Capaldi,
der
Hauptrollen. Ja. Ja, man kennt die alle. Also denkst ja auch hier Barbara Hale, die Mutter spielt von ihm, ne? Digga, 271 Episoden Perry Mason gedreht.
Ja, ja. Aber alles jetzt nicht so erste Reihe Schauspieler. Also nein, Kennedy klar. Kann man schon kennen, aber.
Nee, weil war ja auch kein teurer Film. Also der hatte 210.000 Budget.
Ja, ja, ist krass.
Das ist echt wenig, auch für die Zeit. Ein
begrenzter
Zeit.
Schauplatz auf jeden Fall. Also.
Ja, aber da ja auch das Novum, ne, dass die nur an echten Sets gedreht haben.
Stimmt, ja.
Und ich finde, das spürst du, dass das kein Studio ist und nicht irgendeine Soundstage, die sie gebaut haben, sondern dass wir hier in einer echten Wohnung sind und echte Feuerleiter und so. Mhm. Und ich finde, das macht sich irgendwie bemerkbar.
Ja, und das ist natürlich auch wieder viel New York, weißt du, so das Setting
total. Mit den
Feuerleitern. Und
mochte ich total.
Das punktet bei uns.
Ja.
Definitiv, ja.
Ja. Dann erzähl ich mal, was hier geht, oder?
Mach mal.
Wir sind nämlich in New York und im Sommer, in einer heißen Sommernacht, beschließt jetzt unser Protagonist, das ist eben der junge Tommy Woodry, auf der Feuerleiter zu schlafen. Weil es ihm drinnen zu heiß ist, nimmt er seine Decke, legt sich raus und weil er denkt, naja, weiter oben ist bestimmt noch eine Ecke kühler, klettert er dann ein Stockwerk hoch und liegt da dann vor dem Fenster der Nachbarn, den Kellersons. Und dann wird er irgendwann wach und guckt dann da so durch die Jalousie und kann ein bisschen erkennen, was da drin abgeht und sieht eben, wie die Kellersons gerade einen Typen umbringen mit einer Schere. So, jetzt ist das Problem, das wurde am Anfang kurz etabliert, dass Tommy gerade vor allem bei seinen Eltern halt ziemlich bekannt dafür ist, dass er sich gerne mal Geschichten ausdenkt.
Mhm.
So hat dann auch in seinem Freundeskreis rumerzählt, übrigens, wir ziehen jetzt nach Kalifornien auf oder sonst wo auf eine Ranch. Und das fliegt dann immer alles auf und ja, er ist halt deswegen nur bedingt beliebt mit seinen Stories. Und als er dann natürlich mit der Geschichte bei seinen Eltern ankommt, sagen die, ja, ist klar. ne? So mal hast mal wieder was ausgedacht und so, und es ist nicht cool, dass du die ganze Zeit dir so einen Scheiß ausdenkst und lügst und so, es geht überhaupt nicht. Na, und er sagt aber natürlich, hey, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, so, dann lüge ich nicht, und du sagst doch immer, ich soll nicht lügen, und jetzt sage ich die Wahrheit und ihr glaubt mir nicht, und ätzend. So, also schleicht er sich eines Nachts raus und geht zur Polizei damit, erzählt dort auch die Geschichte. Die nehmen ihn natürlich auch nicht wirklich ernst, bringen ihn dann nach Hause, und da kriegt er dann auch erstmal irgendwie eine Ansage, logisch, weil er doch die Polizei jetzt aufgebracht hat. Und nach passieren Dinge, wo er halt immer mehr der Überzeugung ist, ey, scheiße, die Nachbarn, weil irgendwann kontaktieren dann die Eltern und die Polizei auch die Nachbarn, die denen das hier vorgeworfen wird. Und ja, passieren halt immer mehr Dinge, die darauf hinweisen, dass die dann ihm ans Leder wollen, weil er jetzt halt Angst hat, so, dass jetzt er das nächste Opfer ist, wenn die rauskriegen, was er gesehen hat.
Naja, weil die Mutter ja unwissend mit ihm dann auch hochgeht und will, dass er sich entschuldigt, und spätestens da werden ja die Nachbarn so auf ihn aufmerksam und sagen so, worum geht's hier eigentlich? Und dann fangen die an, rumzuschnüffeln. Also seine Eltern bringen ihn unwissend in Gefahr, was schon auch interessant ist.
Ja.
Ja, auch. Natürlich sagen, hör auf, die Leute zu diffamieren.
Genau. Ja, und auch die Entscheidung, die er ja trifft und was er dann halt schreibt und also was ja dann nicht aufgeht, aber trotzdem, also das, ja.
Also ich mach's mal kurz, er war für mich eine astreine Identifikationsfigur, weil ich mir auch oft Stories ausdenke und sage, ich war 20 Jahre im Knast zu der Supermarktverkäuferin und schon als kleines Kind immer eine blühende Fantasie hatte und es immer super interessant fand, mit ernstem Gesicht rauszufinden, wie weit ich gehen kann, indem ich eine Geschichte erzähle und wie viel mir die Leute glauben und wie viel sie mir abnehmen. Und das sorgte dafür natürlich, dass manche Freunde von mir mich gar nicht ernst nehmen, sondern erstmal dreimal nachfragen müssen, ob das wirklich stimmt, was ich gerade erzählt habe. Also da gibt's natürlich, du gehst natürlich die Gefahr hin, dass grundsätzlich erstmal die Leute eh skeptisch sind, wenn du irgendwas erzählst, so, weißt du. Und insofern, ich fand das auch, ich habe einer Klassenkameradin in der Grundschule habe ich erzählt, dass ich ihre Federtasche in den Teich geworfen habe. Und das war so überzeugend, dass sie die Hose hochgekrempelt hat und in den Teich da gestiegen ist, um die Federtasche zu suchen. Und dann dachte ich so, okay, wenn du Sachen seriös und ernst rüberbringst, dann glauben dir die Leute die. Und das fand ich dann super interessant, damit zu spielen. Und das sorgte natürlich auch ein bisschen für die Glaubhaftigkeit von Tommy hier, dass die angezweifelt wurde. Und dass natürlich jeder dachte, okay, du denkst dir wieder in fantasievollen Geschichten aus und nice Story, aber jetzt geh auf dein Zimmer so und lass uns in Ruhe mit deinen Mordgeschichten. So, weißt, das sind unsere netten Nachbarn von dem an. Und die Polizisten denken auch so, was will dieser kleine Junge hier? Und diese...
Ja, zumal es halt jetzt nicht offensichtlich irgendwo eine Leiche gibt und so.
Ne? Genau, ja. Und was ja auch ganz interessant ist, was am Anfang etabliert wird, weil wo er mit den Jungs diese Lügengeschichte erzählt mit der Ranch, sehen wir ja vorher in diesem Gebäude rumturnen. Das heißt, der kennt ja jede Ecke übers Dach und so weiter, kennt er ja in- und auswendig. Weil er nämlich da jeden Tunnel und so weiter, weißt du, über den Dachboden und dann so über die Feuerleiter dann runter irgendwie zu den Kumpels. Also er weiß ja genau, wo was ist, so, weißt du. Und genau da verstauen sie ja die Leiche auf diesem Dach und sagen so, ja, hier ist fein für uns, weil hier kann uns keiner was... Keiner wird uns in Verbindung bringen mit der, weißt du.
Ja, das ist so ein baufälliges Haus, ja.
Ja, genau, so ein baufälliges Haus, wo die halt auch spielen drin. Und,
aber eben, das fand ich eben auch sehr cool, weil die dann halt irgendwann sind sie so ein bisschen auf seinem Gebiet, ne?
Ja, genau.
Wo er sich halt auskennt.
Ja,
und,
ja, genau.
So ein bisschen was von, naja, nicht ganz, aber Kevin allein zu Hause, irgendwie so dieses, wie er denn, ne? Also auch.
Ja, er weiß genau, wo er hingehen muss und so, klar.
Und, was auch noch, also es ist immer interessant, und das haben in den 80ern haben es ja auch viele Filme gemacht, wenn du so kindliche Protagonisten hast in so einem spannenden Szenario, hast du ja eine ganz andere Ausgangslage, weißt du, weil die können ja nicht wie ein Erwachsener demjenigen einfach auf die Fresse hauen oder sich wehren oder so, weißt du, oder irgendwie jemanden umhauen oder schießen oder so, sondern sind halt Kinder, so, weißt du, erstens glaubt denen keiner was, zweitens sind die körperlich nicht überlegen, also müssen die sich irgendwas anderes überlegen, und er ist ja schon wirklich am Verzweifeln so, indem er zum 100. Mal sagt so, ey, das ist wahr so, die haben ihn wirklich getötet und so weiter und hin und her, und ich habe das gesehen, das ist keine Geschichte,
und, ja, und selbst,
egal wie sehr es beteuert, er kommt nicht weiter.
Ja, und selbst als er dann eben auch die Polizei damit konfrontiert oder die Nummer, als sie dann mit die Kellersons mit ihm im Taxi fahren, ne, und er den Polizisten sieht, weißt du, selbst sowas, ne, wo es dann heißt, naja, der ist schon den ganzen Abend so schwierig und zu Hause kriegt er dann mal ordentlich den Arsch voll und der Bulle noch so, ja das hat noch niemandem geschadet und so. Voll gut.
Ja, genau.
Der bin so, Alter. Ja. Und ich war echt beeindruckt davon, wie wenig Momente es gibt bei dieser Prämisse, wo du dir als Zuschauer denkst, ah komm ey, hätte er da jetzt einmal laut gerufen oder das und das gemacht und so, ne, dann hätte ihm jeder geglaubt und so. Das umschiffen die ziemlich gut, finde ich.
Ja, ja, also, aber ich auch voll smart mit dem Schlüssel, oder? Wo er so den Schlüssel auch so hinschiebt, so aus der Richtung Tür und so eine Sachen, so, wo du sagst, so, okay, der hat viele Sachen gemacht, wo ich auch gesagt habe, es ist smart inszeniert, ist ein gutes Drehbuch auf jeden Fall. Ja.
Aber ich glaube, das ist aber auch wieder ein Ding seiner Zeit, weil ich glaube, wenn du das heute machen würdest, dann würde, wenn ein Kind draußen auf der Straße oder irgendwo Hilfe schreit, schon jemand drauf eingreifen. Also das funktioniert ja nur deswegen, weil es halt damals wahrscheinlich so war, dass das halt, also dass Polizisten, dass halt erstmal den Erwachsenen geglaubt worden ist. Und
ja, heute würde dein Kind wahrscheinlich auch nicht in einem baufälligen Haus oben auf dem Dach rumklettern.
Im Normalfall nein, sollte es
eben
nicht.
Eben, natürlich funktioniert hier vieles nur, weil es die Zeit ist. Wie gesagt, der Bulle sagt, ja, bringt der mal nach Hause, ja, haut ihm den Arsch voll.
Schlafen auf der Feuertreppe ist auch okay, so, das von den Eltern war ja auch, ne, also dieses, das wird wahrscheinlich heute auch nicht passieren, geh mal auf die Feuertreppe zum Schlafen.
Naja, wahrscheinlich nicht. Naja, klar. Trotzdem, also mich hat das erstaunt, weil ich dann sonst bei solchen Filmen immer irgendwie den einen oder anderen Moment habe, wo ich mir denke, so, oh, komm schon. Mhm. Also weil dann einfach die Figur so ein bisschen blöd agieren muss, damit das Ding aufgeht, und das hatte ich hier nicht.
Sehr cool.
Also doch, nicht bei dem Jungen unbedingt, aber bei das mit dem Nachschlüssel habe ich nicht verstanden. Wo die
Kellersons den anderen,
genau,
Schlüssel her.
Also ja, genau. Also das war halt so, okay, das ist hinkonstruiert, so, weil dann, also.
Naja, die einzige Stelle, wo ich ein bisschen am Hadern war mit dem Taxifahrer, wo ich dachte so, Digga, du bekommst da wirklich gar nichts
mit. Ja, ja, Alter, wo ich auch dachte. Ja. Aber nee, das lösen sie ja dann auch auf in dem Moment, wo sie ihm dann eben, dem Taxifahrer sagt sie dann so, Mann, der war schon den ganzen Abend schwierig. Und er so, ja, ich habe auch so eine zu Hause und so. Okay.
Ja, ja, klar, logisch, da schon. Aber ich meine, im Rückspiel, weißt du, also das war jetzt
ja, diese, Runde,
dass sie sich so davor stellen,
ja, genau,
und so.
Und dann,
also, das ist schon ein bisschen shady.
Ich sag alles. Ja, es gab nicht keine Momente davon, weil er hätte auch dem Polizisten einfach super schnell sagen können, ey, das sind nicht meine Eltern.
Ja.
Ne? Also mit sowas, da hätte er wahrscheinlich dann schon was unternehmen müssen und so.
Hat er dann auch hinterher geschrien, aber da waren die schon weg.
Genau.
War dann zu spät, ja.
Aber eben, also dieser Film, dafür, dass du so eine Prämisse hast, kommt der Film mit sehr wenig davon über die Runden. Das hat mich echt beeindruckt.
Also aber es ist so ein bisschen, also ich fand ihn super, kann ich schon mal erwähnen, aber es ist so ein bisschen das Gleiche, was ich bei Krieg der Knöpfe gesagt habe. Ich glaube, der Film wäre mega spannend gewesen, wenn ich wirklich ein kleiner Junge gewesen wäre und hätte den gesehen im Fernsehen.
Ich fand den so auch super spannend.
Der war auch so super spannend, aber wenn du jetzt auch noch im Alter von dem kleinen Jungen bist, weißt
du,
ist ja, also aus Kinderaugen ist der Film bestimmt
mega. Freigabe sagt nein.
Was ist das, Freigabe?
16.
Freigabe ist 16?
Im Ernst? Ich habe kein Rating gefunden.
IMDb steht 16.
Ohne Scheiß.
Ja.
Okay, wow.
Übertreiber, Alter.
Naja. Nee, aber ich fand den auch trotzdem super spannend, vor allem eben, wenn du bedenkst, mit welchen Mitteln die hier die Spannung erzeugen, weil das ist ja wirklich, die machen ja wirklich das mit wenig Mitteln. Und ich fand den super spannend und vor allem bedingt durch die Laufzeit dann halt auch sehr dynamisch, weil da kommt er wirklich schnell vorwärts.
Am Ende auch toll in diesem baufälligen Haus, was da definitiv, finde ich bei dir.
Dachte, Alter, das Ding mit dem Teil, was sie dann spannen, ne, wo ich auch dachte, allein die Höhe so da runterspringen, im Ernst, das erwartet ihr einfach mal kurz so.
Aber du hast die Safeties gesehen von dem Holzbalken, als er runtergefallen ist. Also du hast voll die Safeties im Bild gesehen.
Hat man?
Ja. Also du hast die Seile gesehen, weil der ist ja so, der musste ja irgendwie ordentlich fallen.
Der musste auf die Kamera zufallen vor allem, und da hast du die Schnüre gesehen. Ja.
So. Ja, ich habe ihn auf meinem iPhone gesehen, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht so gesichtet.
Ja. War das wieder ein To-Go-Film?
Ja, To-Go, Bushaltestelle To-Go.
Einmal ein Film to go, nehmen wir den. Nee, also mich hat er echt beeindruckt, Alter.
Das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich to go mit go to verwechsel, Alter.
Ist dir noch nie aufgefallen? Ja, dafür hast du mich. Klar. Kannst du sehen.
Ja.
Ey, wirklich, mich hat er schwer beeindruckt. Ich war gebannt und dachte echt so, fuck, ey, wie spannend ist denn dieser Film, ey.
Voll geil. Also fandst du Tommy nicht nervig?
Nee, ich fand Tommy nicht nervig, aber es gab den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, heute gäbe es bessere Schauspieler für sowas. Also, ne, weil der war...
Daniel DeLuis.
An der einen oder anderen Stelle hätte man das wahrscheinlich besser spielen können, aber der war 9 zum Drehzeitpunkt, so ist alles fein.
Ist zu verschmerzen, fand ich auch. Ich kann auch verstehen, dass in heißen New York Nacht da irgendwie sich eine kalte Stelle sucht, das war alles nachvollziehbar irgendwie. Also,
ey, also ich glaube, ich habe das früher auch gemacht, irgendwie halt,
was scheiße heißt, war so. Auf dem Balkon. Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf dem Balkon schon. Aber
ja, Feuer, ja, die Feuerleute, war ja, hallo, das war ja der Balkon,
die,
der eben, 40er
das ist
Jahre.
Die, der Balkon der New Yorker, Alter.
Ja, die Nachbarn, die haben die Türen offen gelassen. Jeder kannte jeden.
So, nie West Side Story gesehen oder was?
Ja. Gehen halt die Wohnung ungefragt von der Feuerleiter und setzen sich in die Küche bei irgendwelchen Nachbarn und so. Das ist da, das ist nicht mehr so wie heute. Ja. Das ist familiär alles.
Eben.
Erik,
guck dir mal Friends. Ja.
Und wann hat das aufgehört? Heute, wenn das heute passieren würde und du da vom Fenster auftauchen würdest, dann würden sie wahrscheinlich mit der Schrotflinte runterschießen.
89
wie, also wie viele Filme hast du schon? Wie viele Filme hast du schon gesehen? Und wie oft war das ein Thema, dass du über die Feuerleiter dann in die nächste Wohnung kommst und so?
Ja, ich habe gesehen, wie es schief geht bei Final Destination.
Ja, guck das auch.
Ja, rezitiert wieder irgendwie.
Aber dass die Möglichkeit besteht, so, ja, ja. Das wurde ja wirklich schon in sehr vielen Filmen etabliert.
Ja,
okay, also
Erik, bei alten Filmen ist ja der Hinterhof und Gebäude sind ja immer so ein Mikrokosmos. An,
ja,
was total. Jeder kennt jeden und es ist immer so eine Welt für sich. Was wolltest du sagen, Erik?
Na, wie er das fand.
Ja, erzähl mal.
Also grundsätzlich gut, mir ging der Antagonist ein bisschen auf den Keks, muss ich ehrlich zugeben, den fand ich nicht so überzeugend und sie fand ich auch total schwach. Also das ist, für mich ging von den beiden, das, also das, was so an Gefahr ausgehen sollte dann, so dieses ging ja nur davon aus, dass sie ihm halt auf die Schliche gekommen sind, aber sie war so komplett still und durfte, gut, auch der Zeit geschuldet wahrscheinlich, ohne ihn gar nicht selber entscheiden. Also das war jetzt nicht so, das war er plus Gehilfe.
Aber die haben doch dann eine Entscheidung getroffen.
Eben, sie hat schon auch Impulse gegeben, die wichtig waren, finde ich. Und ich finde vor allem, was ich daran cool fand, ist, du weißt, die haben jemanden umgebracht. Du weißt nicht, warum. Ob das, also anhand dessen, was...
Doch, aus Geld. Sie hat das Geld aus dem Promille genommen.
Also stimmt, sie hat das Geld genommen.
Aber erwischt dabei.
Trotzdem weißt du, kennst nur die Sicht des Jungen und weißt halt nicht genau, was da im Detail vonstatten ging. So. Und deswegen finde ich, weißt du eben auch nicht, ob die unter Umständen bereit wären, den Jungen umzubringen. Ne? Also ich finde, deswegen für mich funktioniert die Gefahr, weil das aber halt eben auch aus der Sicht des Kleinen erzählt wird.
Ja, ja, klar. Also, es ging schon die Gefahr von ihm aus, von ihr jetzt. Weil ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, dass so dieses, das hätte, man hätte, gut, aber wahrscheinlich hätte es nicht mehr in die 73 Minuten gepasst, aber ich hätte, glaube ich, cooler gefunden, wenn sie halt wenigstens einmal sagt, so, das geht jetzt zu weit, wir müssen uns was anderes einfallen lassen.
Hat also, sie doch.
Wo?
Naja, spätestens auf dem Geländer und so weiter, wo er.
Also ja, genau. Sie hat ja dann, sie hatte dann
die ganze Zeit eingreifen.
Sie wollte ihn ja zurückholen, ne? Sie
ja, hat gut,
gesagt,
okay.
So, wir können das nicht machen.
So, dein Argument ist ausgehebelt.
Ja,
jetzt.
Ja, aber so. Also. Ja, also, aber wie gesagt, also, und der Endpart, so, gut, das wusste jeder, wie das ausgeht, als sobald.
Na.
So, ne? Also, das war auch zu einfach, fand ich. Mit dem.
Echt, du wusstest, wie das ausgeht?
Du wusstest, wie das ausgeht?
Naja, weil, naja, also in dem Moment, wo...
Vorsicht.
Im Moment, als
Ende, ja?
Ja. Als ich diesen Balken gesehen habe, wusste ich, was passiert.
Okay, wow.
That's what she said.
Oh Mann,
sorry. Ja, ey, hallo.
Guest zu deiner Primetime hier.
Ja, Primetime Guest. So bekommt ihr ihn erstmal ein Jahr nicht mehr.
Ja, geil. Okay, ging mir nicht so.
Nee, mir auch nicht.
Also in dem Moment, wo sie diesen Schauplatz betreten, war mir klar, dass dort was passieren wird. Aber nicht in der Form.
Ja. Und das geht ja dann, also es geht ja dann Schlag auf Schlag, weißt du?
So, naja, weil du, ist ja egal.
Ja.
Unterm Strich, ich war schwer beeindruckt.
Ich finde auch,
also, ich mochte den sehr.
Also auch was Erik meinte, wenn die so irgendwie bedrohlicher wären, dann wäre das so ein Disney, weißt du, dann wäre das so Cruella de Vil, so ein Bösewicht, wäre auch scheiße. So sind es halt die Nachbarn von nebenan, das ist doch viel bedrohlicher, finde ich. Ist doch viel cooler, weil du meintest, so die beiden sind irgendwie
naja, aber
nicht so glaubhaft. So. Ich finde es halt gut, dass die nicht so überzeichnet sind, weiß nicht, so abartig böse, sondern halt so wirken halt wie die freundlich Nachbarn, das macht doch die Sache prekärer.
Ja, ja, vor allem.
Die haben sie aber unnötig schwer gemacht. Sie hätten ja auch einfach abmurksen können und dann. So.
Was?
Naja, also sie hätten es ja dann. Sie hatten ja die Chance. Er war ja schon da. So, also sie waren ja in der Wohnung.
Ja, sie haben es ja dann schon auch versucht, ne? Also erstmal ging es ja darum, rauszufinden, was der überhaupt weiß.
Ja, ja, genau. Da war es ja noch die Ungewissheit.
Ja, aber ist ja auch egal, wir müssen ja jetzt nicht im Detail über das Ende drumherum drucksen.
Ja, hast du recht. Trotzdem, Ernie, also war guter Pick.
Fand ich auch.
Also danke dafür. Der wäre voll an uns vorbeigegangen.
Ey, voll. Ich wäre da nie von alleine drauf gekommen.
Der ist auf keinen Listen drauf. Insofern danke dafür.
Das ist krass eigentlich, ne? Ja gut, ich meine, eine Oscar-Nominierung für Schnitt ist jetzt wahrscheinlich auch nicht,
ja,
reicht da nicht, um auf irgendwelchen Listen zu landen. Aber ich finde auch, den sollten mehr Leute sehen, weil irgendwie ist es ein geiler Film.
Denke auch. Also vielleicht wäre ich auch so ein Rahmenvater, aber ich glaube, wenn ich so einen kleinen Sohn hätte und würde ihn so nach Ninjago und irgendwelchen Kinderfilmen, würde ihm irgendwas annähernd Spannendes versuchen, irgendwie näher zu bringen, dann ist das hier, glaube ich, schon so ein Nägelkauer. Aber ich
weiß nicht, das kann Erik wahrscheinlich besser beurteilen, ab welchem Alter man Kindern diesen Film zeigen kann.
Ja, jetzt unabhängig von einer offiziellen Altersfreigabe, sondern.
Ja, aber meine siebenjährige Tochter würde ich den noch nicht zeigen. Obwohl ich sagen muss, dass sie halt auch schon mal Jurassic Park so grob mitgeguckt hat. Aber ja,
Digga, bei Jurassic Park werden Leute auf dem Klo irgendwie aufgefressen.
Dann haben wir die Szene
auf dem Klo
geskippt.
Ach, die wird geskippt.
Die habe ich geskippt. Also, das hat sie nicht gesehen.
Okay.
Gut. Wenn du ihr danach das
Also, was Fenster würdest du sagen, ab welchem Alter?
Trauma davor.
12, Max, frühestens.
Ach, bitte. Echt?
Okay. Max und frühestens.
Ja, also.
Das ist ein sehr kurzes Zeitfenster auf jeden Fall.
Ja, also ab 12, der hat ja auch, also der hat TBG in Amerika, glaube ich, gehabt, irgendwie, also Guardians. Ja. Also 12 würde ich sagen, ja. Okay. Also ich glaube auch einfach, ich glaube, heute kriegst du damit auch keinen mehr, das ist ja gar nicht bunt.
Ja, naja, ja, wenn er nicht zur Neuprüfung irgendwie, ja. Deswegen sage ich ja unabhängig davon, wie der bewertet ist.
Jetzt ja gut, in der Neuprüfung wird der wahrscheinlich eine 12 bekommen. Also ich glaube einfach aufgrund der Thematik wird der eine 12 bekommen.
Ich meine, wer von euch Filmfans da draußen geht wirklich nach der FSK?
Ja eben, also.
Wenn ihr euren Kindern einen Film vorsetzt und so weiter, dass ihr guckt erstmal, wie ist der Film mit der FSK freigegeben, anstatt selber den Film gesehen zu haben und zu sagen, ja, ich schätze ein, dass mein Kind diesen Film gerade gut vertragen kann. Weißt du, oder kennst du jemanden, der sagt, kannst dir blind angucken, ist ab 6. Das macht doch keiner.
Ja, dann wäre ja quasi, werden mehr Traumata verteilt worden hier mit, wie heißt er, unten am Fluss.
Ach so, ja. Ja. Down, ja.
Klar. Aber wir haben es überlebt.
Ja.
Die Traumata. Okay, dann wollen wir Punkte auflösen von The Window, das unheimliche Fenster.
Mhm.
Grüß an Ernie.
Erstmal alle anderen Punkte.
Genau.
7,4 auf IMDb, Metascore ist bei 78 und Letterboxd 3,6.
Das ist ordentlich alles.
Ja, Letterboxd ist ausbaufähig, finde ich.
Ja, 3,6 jetzt. Nicht so schlecht. Ich gebe eine 8.
Ich auch.
Doch.
Ja.
Hey, schon nice. Schön vergeigt. Ich gebe eine 7.
7 von Erik.
Yes, yes.
Die Banausen sind sich einig.
Mhm.
Wo die rechnen, ich muss noch kurz was nachrechnen, das habe ich von vergessen, bei Targets, nämlich der, wo wir hier eben gerade von dem DOP geredet hatten.
Mhm.
Hier ist es nämlich Laszlo Kovács gewesen. Der hat nämlich Ghostbusters gemacht und was war noch? Da war noch was Großes dabei. Copykill, also Copycat im OV und Miss Undercover. Also okay. Der hat dann schon einige größere Filme noch gemacht. Das wollte ich eigentlich vorhin noch mitteilen bei dem Film, weil ja sonst bei Targets tatsächlich bis auf Boris Karloff.
Ja gut, wenn wir so bei den Gegendarstellungen sind, kann ich auch nochmal was nachreichen, weil ich habe hier den Film rezensiert in der Supporter-Episode und habe über die Besetzung geredet und es tut mir sehr leid, Lee, weil der war so oft zack. Ich habe nämlich nach der Darstellerin aus The Queen gefragt, wo du sofort gesagt hast, es ist Claire Foy.
Mhm.
Und genau an die habe ich auch gedacht. Das ist aber eine andere Schauspielerin gewesen, die hier mitspielt, nämlich eine, die ich immer wieder mit Claire Foy verwechsel, nämlich Michelle Dockery hat da mitgespielt. Und nicht Claire Foy.
Ja.
Michelle Dockery ist wiederum die aus The Gentleman und so und Co. und Downton Abbey, also ähnliche Liga, sieht die auch ein bisschen ähnlich, finde ich, aber es war nicht Claire Foy, aber trotzdem nach wie vor Kudos, dass du auf die gekommen bist, weil die wollte ich eigentlich tatsächlich sagen, es war nicht Claire Foy, sondern ja. Besagte Michelle Dockery, die ihn hier mitspielt.
Okay.
So, wie sehen die Punkte aus?
Ja, Erik hat ordentlich Punkte gesammelt heute.
Heute war es so ein Feier. So kommst du nicht in den Lostopf, Junge.
Ja, das weiß ich.
7,5
Wow.
Für Erik. Mhm. Gefolgt von Guess mit 3 und ich bin mit 1,5 dabei.
Hat wieder Lee gewonnen.
Ja.
Es wird langsam langweilig.
Aber das war auch Vorhilfe für Guess.
Was war?
Es war Aufbauhilfe für Guess, damit er nicht immer die meisten Punkte gesammelt hat.
Ja. Aber meinst du, ja?
Boring!
Schon wieder gewonnen.
Schon wieder gewonnen, der Lee. Ja, das ist krass. Ich meine, es ist natürlich herausfordernd, dich zu schlagen, aber es hast den Bogen raus, muss man dir lassen.
Läuft.
Glückwunsch.
Danke. Ist ja geil, dass du hier auch bei 8 bist, Alter.
Hättest du nicht gedacht, ja.
Nee, ich habe mich mit meinen 7,5 schon ballsy gefühlt, dass ich dachte, du bist hier bei 7,5, aber schön.
Ja, ja, tatsächlich dachte ich, also ich dachte schon von vornherein, guter Tipp, 7,5. Kann man ja nicht wissen, ist man noch euphorischer, aber irgendwie, keine Ahnung, natürlich ist mir der Dummquatscher dann auch sympathisch, der vor seinen Kumpels da irgendwelche Storys erzählt, so. Das, und dann allgemein so, auch die Szenerie, die ist, naja, New York auch und so.
Der hat ja, viele, vor allem super dicht erzählt halt, gedrückt, ne?
Ja.
Dass ich meine, eine Stunde 13, das ist ja allein schon, wenn die es schaffen, ihre Geschichte in der Zeit abzufrühstücken, ja, und dann nichts fehlt.
Dann hast du heute so eine 3-Stunden-Filme, die man, wo man die Laufzeit überhaupt nicht braucht.
Ja, wo gefühlt die Hälfte erzählt wird von dem Film. Genau. Ne? Ja. Ja, cool.
Ganz genau. So, ich würde sagen, wir weisen nochmal auf Patreon und Steady hin. Seid wie Erik. Supportet ja. Die Banausen, ja?
Genau, supportet mehr.
Kommt da ran. Mhm. Bei Steady und bei Patreon, da gibt es jeden Sonntag nochmal eine Episode. Und Erik war gerade zu Gast. Also da könnt ihr den Herrn noch ein zweites Mal hören. Ansonsten könnt ihr die Episoden auch käuflich erwerben, weil bei Patreon kann man die auch einzeln streamen. Hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht eine genutzt, aber billiger geht es leider nicht, als das, was angeben ist. Das ist
ja, wir machen es ja auch noch nicht lange, das muss man ja dazu sagen.
Ja, ja, wir machen es noch nicht lange. Und wir machen es auch nicht mehr
machen's
lange.
Machen also. Es nicht mehr lange.
Nicht mehr lange.
Ja, wenn das so weitergeht, auf gar keinen Fall.
Nee, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ihr wisst nicht, wann das letzte Mal sein kann. Also supportet.
Supportet. Wir hoffen noch auf 500 Episoden zu kommen.
Genau, supportet unsere medizinischen Geräte für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Demnächst brauchen wir einen Treppenlüfter.
Ja.
Der kostet einen Arsch voll Geld.
Das muss alles behindertenfreundlich hier installiert werden, hier im Aufnahmeraum, so, sonst können wir nicht mehr aufnehmen.
Das ist ja so geil, Alter. Ja, alright. Nochmals vielen Dank an Erik für deinen Einsatz.
Danke,
und
Erik.
Dafür, ja, dass du hier wieder zu so später Stunde mit uns aufgenommen hast. Wir wissen, du musst früh raus, deswegen beenden wir das Ding.
Auf jeden Fall, Spaß gemacht. Danke für deinen Einsatz und fürs Filme gucken. Genau, würde ich auch sagen. Wir kommen
jetzt. Also, ihr könnt gerne noch quatschen, aber ich muss echt ganz dringend mal aufs Klo.
Ja, ja.
Wir quatschen
wir
jetzt auch nicht mehr weiter.
Wir sind jetzt raus.
Peace out, danke, ja. Erik. Tschüss.
Bewegtbild-Banausen.